Wir sind pünktlich und ich darf Sie dann heute ganz herzlich begrüßen zur 101. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages in dieser 20. Wahlperiode. Und wir haben hier heute auf der Tagesordnung die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Und zwar geht es um die Regelung hybrider und virtueller Versammlungen in der Bundesnotarordnung, der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und dem Steuerberatungsgesetz sowie zur Änderung weiterer Vorschriften des Rechts der rechtsberatenden Berufe. Und dazu haben wir hier die wichtigsten und kundigsten Leute als Sachverständige zusammengeholt. Ich darf zunächst noch kurz darstellen, um was es geht bei dem Gesetzentwurf. Die Bundesregierung verfolgt mit dem Gesetzentwurf das Ziel, den regionalen Notar- und Rechtsanwaltskammern, der Bundesnotarkammer, der Bundesrechtsanwaltskammer, der Patentanwaltskammer und der Bundessteuerberaterkammer die Möglichkeit einzuräumen, Versammlungen künftig in hybrider und in virtueller Form durchzuführen. Darüber hinaus werden Änderungen der Wirtschaftsprüferordnung vorgeschlagen, die einer drohenden Überlastung der Aufsichtsbehörden und des Berufsgerichts entgegenwirken sollen. Außerdem zielt der Gesetzentwurf darauf ab, Änderungsbedarf in verschiedenen weiteren Punkten des Berufsrechts der rechtsberatenden Berufe zu adressieren und vor allem auch zu lösen. Ebenfalls Gegenstand der Anhörung ist der von den Koalitionsfraktionen eingebrachte Änderungsantrag. Das ist Ausschussdrucksache 20693. Der den Gesetzentwurf unter anderem um Regelungen zur anlasslosen Kontrolle von Sammelanderkonten von Rechtsanwälten durch die Rechtsanwaltskammer ergänzt. Also ein spannender Gegenstand der Beratungen. Ich habe noch einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten bei uns immer zunächst die Gelegenheit für ein Eingangsstatement. 4 Minuten sind dafür vorgesehen. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge, also bei Herrn von Aasen. Sie haben auf der Uhr den Monitor, den Sie bitte im Auge behalten. Danach schließt sich, wenn Sie Ihre Stellungnahmen gemacht haben, die erste Fragerunde an. Die Abgeordneten wissen, in welchem Umfang sie fragen dürfen. Wir sammeln erst die Fragen und starten dann in die Antwortrunde. Bitte orientieren Sie sich immer an 2 Minuten maximal pro Frage, die Ihnen gestellt worden ist. Die Antwortrunde würde dann beginnen bei Professor Dr. Wolf, also in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Weitere Fragerunden beginnen dann wieder in anderer Richtung. Nur damit Sie nicht überrascht werden, sondern sich darauf schon mal einstellen können. Die Kollegen werden gebeten, sich frühzeitig zu melden, wenn Fragen angemeldet werden sollen. Die Anhörung ist öffentlich, wird live übertragen. Außerdem wird es ein Wortprotokoll geben und es wird auch die Übertragung in der Mediathek des Bundestages weiterhin abrufbar sein. An die Zuhörer und Zuhörerinnen auf der Tribüne sei gerichtet, Beifalls- oder Missfallensbekundungen sind nicht gestattet und auch Aufnahmen sind nicht gestattet. Okay, gut. Wenn Sie etwas nachvollziehen wollen, können Sie ja auf die Mediathek dann zurückgreifen. Ja, also damit haben Sie Gelegenheit genug. Ich darf noch begrüßen als Vertreter des Bundesministeriums für Justiz, Ministerialrätin Susanne Münch und Regierungsdirektorin Lisa Gutsch. Ja, seien Sie uns herzlich willkommen und wir können starten. Und Herr von Aasen, Sie haben das Wort zur ersten Stellungnahme.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben im Vorfeld ja schon Stellung genommen, eigentlich ausschließlich zum Paragraphen 53 Absatz 2 PAO, der die Mitgliedschaft der berufsfremden Sozietätsmitglieder in der Patentanwaltskammer regelt und umgekehrt eben auch in Paragraph 60 Absatz 2 Nummer 3 BRAO die Mitgliedschaft zum Beispiel der Patentanwälte in der Rechtsanwaltskammer bei gemischten Sozietäten, wenn dort entsprechende Geschäftsführungsaufgaben von beiden Berufsgruppen ausgeübt werden. Wir sind mit der Regelung nicht glücklich, weil wir als ja, wir finden es einfach auch unnötig. Der gesetzgeberische Zweck war ja eine Berufsaufsicht über alle geschäftsführenden und aufsichtsführenden Partner einer Sozietät oder einer Gesellschaft auszuüben. Das reicht nach unserer Auffassung auf, wenn das die jeweils eigene Kammer tut, also die jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer für die Rechtsanwälte, die Patentanwaltskammer für die Patentanwälte und die Steuerberaterkammern jeweils für die Steuerberater. Da bedarf es keiner doppelten Berufsaufsicht. Anders mag es sein, wenn nicht verkammerte Berufe Geschäftsführung und Aufsichtsfunktionen haben, die keiner Berufsaufsicht unterliegen, wie zum Beispiel beratende Ingenieure, was bei uns ja teilweise vorkommt, oder auch bei Rechtsanwälten in Baurechtssachen, wenn sie dort tätig sind. Dort kann das durchaus sinnvoll sein. Die Patentanwaltskammer, die BRAC und auch Herr Professor Uwer haben ja Vorschläge für einen entsprechend geänderten Nummer 3 in der 60 Absatz 2 BRAO vorgebracht, beziehungsweise die Kammer, unsere Kammer dann in Paragraph 53 Absatz 2 Nummer 3 PAO, die genau das abbilden, was ich gerade gesagt habe, nach meinem Dafürhalten. Also wir würden den Wortlaut, einen dieser Wortlaute, wobei ich glaube, Professor Uwe und wenn ich das richtig dagegen liegen habe, auch die BRAC, die sind sogar wortidentisch, die Vorschläge. Das würden wir sehr begrüßen, wenn das so gesetzt werden würde, dann eben, was Sie vorgeschlagen haben, für den 60 Absatz 2 Nummer 3 BRAO dann eben auch entsprechend in die PAO käme. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Soweit vom Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Patentanwälte die Stellungnahme. Und es geht weiter mit dem Präsidenten Bundesnotarkammer, Professor Dr. Jens Bormann. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aus Sicht der Bundesnotarkammer ist der Regierungsentwurf, sofern er die Notare betrifft, gelungen und zu begrüßen. Die zuletzt diskutierten Fragen der Überprüfung von Sammelanderkonten sowie der Kammerzugehörigkeit von Mitgliedern von Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen sind durch den Änderungsantrag noch hinzugekommen. Sie haben aber keine Auswirkungen auf das notarielle Berufsrecht. Deswegen möchte ich hier auch nicht drauf eingehen. Wir dürfen Anderkonten nur ausnahmsweise führen und jeweils gesondert und unter Aufsicht der Justiz. Deswegen spielt das keine Rolle. Und die Kammerzugehörigkeit zu den Notarkammern ist schon nach dem Gesetz auf die Notarinnen und Notare beschränkt, sodass diese Änderungsanträge für uns nicht relevant sind. Die vorgesehenen Änderungen der Bundesnotarordnung im Regierungsentwurf halten wir für gelungen. Die Möglichkeit zur hybriden oder virtuellen Kammerversammlung gibt uns ein Mehr an Flexibilität und trägt den geänderten Rahmenbedingungen, insbesondere nach den Covid-19-Erfahrungen, hier Rechnung. Und dass diese Optionen jetzt dauerhaft eingeführt werden, begrüßen wir. Wir halten es auch für wichtig, dass über die Durchführung von virtuellen oder hybriden Versammlungen der Präsident der jeweiligen Kammer entscheidet, aus organisatorischen Gründen und um Zufallsversammlungen zu vermeiden. Der Regierungsentwurf entspricht dem, denn nach § 71a Absatz 2 Satz 5 Bundesnotarordnung im Entwurf entscheidet der Präsident über Einberufung und Form der Versammlung. Zum anderen war uns wichtig, dass kurzfristige technische Störungen nicht zur Anfechtbarkeit von Beschlüssen und Wahlen von Versammlungen führen. Wir sind hier zwar nicht im Aktienrecht, aber dennoch sind auch hier natürlich Klagen gegen die Wirksamkeit von Beschlüssen denkbar. Und hier sagt aber der Regierungsentwurf in der Begründung, dass eine technische Störung nur dann zur Anfechtbarkeit von Beschlüssen und Wahlen führen kann, wenn sich der Verstoß tatsächlich auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Ja, und das finden wir sachgerecht. Und insofern halten wir auch hier die Begründung des Regierungsentwurfs für gelungen. Schließlich hatten wir im Vorfeld gegenüber dem BMJ darauf hingewiesen, dass man die Nutzung von Online-Abstimmungstools nicht verpflichtend vorschreiben solle, sondern auch ein Abstimmen im Wege der Briefwahl ermöglichen solle. Auch das ist geschehen. Wir haben bei den Notarkammern das Problem, dass wir einige wirklich sehr kleine Kammern haben, ja, im Saarland mit rund 30 Mitgliedern. Und die treffen sich einfach mal so kurz im Restaurant. Und dann sind vielleicht einige nicht dabei, wie auch immer. Und dann dafür elektronische Systeme vorzuhalten, wäre bei solchen kleinen Kammern vielleicht etwas zu viel des Aufwands. Deswegen freuen wir uns, dass hier neben der Nutzung von Online-Abstimmungstools auch die Briefwahl weiter oder möglich wird. Wir halten das insoweit für geglückt und würden uns freuen, wenn die Regelungen bald gesetzt würden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Professor Bormann. Und es geht weiter mit Professor Dr. Thomas Gasteyer vom DAV, Vorsitzender des Ausschusses Berufsrecht. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch der DAV freut sich sehr darüber, dass jetzt hybride und virtuelle Versammlungen eingeführt werden, die überfällig sind. Und wir begrüßen auch, dass die Reduzierung von Kammermitgliedschaften erfolgen soll, die zum Zweck der Aufsicht überflüssig sind. Insoweit spreche ich mich für die Fassung des Änderungsantrags aus, der zum System der Aufsicht besser passt. Dann müsste allerdings die Formulierung wohl auch auf die neue Ziffer 4 erstreckt werden, wenn sie dann beschlossen wird. Geboten ist aus unserer Sicht auch die Ergänzung des Verweises in § 207a Absatz 2.1 auf den 59i. Denn wegen des geschlossenen Systems der Aufsicht lässt sich nicht überzeugend begründen, warum aktive Beteiligungsmöglichkeiten seitens, aber auch passive an ausländischen zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften ausgeschlossen sind. Diese Korrektur ist aus unserer Sicht auch dringend geboten und verglichen mit der Gesetzeslage vor der großen PRAO-Reform verbleiben dann immer noch schwer verständliche Hindernisse für ausländische Anwaltssozietäten und damit entsprechender Korrekturbedarf für spätere Gesetzesvorhaben. Eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung würde ich in der Beschränkung der Mandatsgesellschaft auf inländische monoprofessionelle BAG sehen, wie in der Begründung des daher abzulehnenden Änderungsantrags zu 59f ausgeführt. Ein geschlossenes System der Aufsicht gibt es auch bei Beteiligung von nach der PRAO zugelassenen ausländischen und interprofessionellen BAG. Ob man diese Ad-hoc-Gesellschaften überhaupt regulieren muss, kann man allerdings bezweifeln. Zu 73a PRAOE. Die Bedenken des Global Forums der OECD wegen der Führung von Sammelanderkonten haben zur Kündigung vieler Sammelanderkonten geführt und in der Folge zu erheblichen Problemen bei der Anwaltschaft. Der DAV hat sich für die Lösung des Problems eingesetzt, unabhängig von der Frage, wie es zu der Fehlentwicklung kommen konnte. Daher ist der Änderungsantrag sehr zu begrüßen. Der angestrebte Erfolg setzt aber Abstimmungen mit und Umsetzung durch das BMV und die Kreditwirtschaft voraus. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Habe aber keine Details. Die rechtlich nicht unbedenkliche anlasslose Prüfung wird zu mehr Aufwand und finanziellen Belastungen der Anwaltschaft führen. Sie sind als noch verhältnismäßig hinzunehmen, trotz der Nachjustierung im § 4 BORA durch die Satzungsversammlung, da die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein von der Anwaltschaft getragenes Ziel ist. Allerdings sollten die Gesetzesänderung und vor allem Unklarheiten der Begründung keine Erwartungen wecken, die zu Streitpunkten führen könnten. Davor sollte man die Anwaltschaft bewahren. Die Begründung spricht zur GWG-Prüfung, spricht nach einem risikobasierten Ansatz als Grundlage der anlasslosen Prüfung und weiter davon, dass die Prüfung eines Sammelanderkontos konkret wahrscheinlich sein soll. Und das ist interpretationsbedürftig. Man wird die Formulierung so verstehen können, dass zunächst wie bisher bei der GWG-Prüfung eine Feststellung erfolgt, welche Rechtsanwälte überhaupt nach 2 GWG Verpflichtete sind und dass die konkrete Wahrscheinlichkeit der Prüfung sich dann auf die verbliebenen Sammelanderkonten dieser Verpflichteten bezieht. Denn 73 A1 will nicht über die Anforderungen des GWG vorgesehenen risikobasierten Ansatzes hinausgehen.
Letzter Satz.
Und er schafft auch keine schriftliche neuen Verpflichteten. Da müssen Missverständnisse in der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
Das behalten wir dann den weiteren Nachfragen vor. Zunächst herzlichen Dank, Herr Professor Gasteyer. Dann geht es weiter bei uns mit Markus Hartung vom LegalTech-Verband, Rechtsanwalt außerdem und Mediator. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich will mich auf 2 Punkte aus der Brau beschränken. Die neuen Regelungen zur Mandatsgesellschaft verfolgen ein richtiges Ziel, denn schon seit vielen Jahren müssen sich Anwaltskanzleien für bestimmte umfangreiche und komplexe Mandatsprojekte mit anderen Dienstleistern zusammenschließen. Diese Zusammenschlüsse, wie die bekannten ARGEN, Arbeitsgemeinschaften im Baubereich, fanden berufsrechtlich in einer gewissen Grauzone statt. Unter anderem war unklar, ob es sich um Berufsausübungsgesellschaften handelt, die gegebenenfalls eine Zulassung der Rechtsanwaltskammern brauchen. Der Regierungsentwurf und der Änderungsentwurf schaffen einerseits Rechtsklarheit, indem festgelegt wird, dass es sich bei diesen ARGEN von Anwaltskanzleien untereinander um Berufsausübungsgesellschaften handelt. Aber damit entstehen 2 neue Probleme, die vielleicht nicht beabsichtigt sind. Warum braucht man eine spezielle Versicherungspflicht bei der monoprofessionellen Arbeitsgemeinschaften? Die Kanzleien, die miteinander eine AG bilden, sind ohnehin versichert. Und die Erstreckung der individuellen Versicherung auf die Projekte geschieht ohnehin. Warum muss man es gleichwohl vorgeben und neue Bürokratie schaffen? Besonders misslich ist aber der Umstand, dass die neue Rechtsklarheit nur für monoprofessionelle Mandatsgesellschaften vorteilhaft ist, also nur den Zusammenschluss von Kanzleien. Für interprofessionelle Mandatsgesellschaften, für die ein mindestens ebenso hoher, wenn nicht höherer Bedarf besteht, bedeutet die Neuregelung ein Verbot. Denn wenn die Mandatsgesellschaft eine Berufsausübungsgesellschaft ist, dann regeln sich die zulässigen Partner nach 59c und 59i Bundesrechtsanwaltsordnung. Ein Einzelanwalt kann zwar mit einem Sachverständigen, einem Unternehmensberater oder einem IT-Fachmann eine interprofessionelle Gesellschaft gründen, aber wenn Sachverständige, Unternehmensberater oder IT-Fachleute jeweils Gesellschaften sind, wäre eine Mandatsgesellschaft nach 59i unzulässig. Die Lösung dieses Dilemmas wäre die Klarstellung, dass Mandatsgesellschaften eben keine Berufsausübungsgesellschaften sind. Die brauchen dann keine Zulassung, sowieso nicht geplant. Die brauchen keine gesonderte Versicherung, die ist auch nicht nötig. Und es ermöglicht auch interprofessionelle Mandatsgesellschaften. Das wäre quasi der Federstrich des Gesetzgebers, der sich hier sehr segensreich auswirken würde. Dann kurz die Auslandsgesellschaften. Im Zuge der Diskussion über die Brau-Reform gab es viel Streit, die unter anderem dazu führten, dass die Rechte der ausländischen Kanzleien in Deutschland, die hier seit Jahrzehnten Heimat für tausende deutscher Berufsträger und anderer Mitarbeiter jedweden Geschlechts sind, verkürzt wurden. Das hatte und hat zur Folge, dass viele Zulassungsverfahren hängen, weil die seit Jahren bestehenden Strukturen ausländischer Gesellschaften nicht in das neue Raster passen, ohne dass die damalige Gesetzesbegründung überzeugende Argumente dafür liefert. Das wollte der Gesetzgeber aber sicherlich nicht. Bei US- und UK-Kanzleien kommt hinzu, dass die aufgrund anderer Gesetze den Anspruch haben, wie Inländer behandelt zu werden. Der Gesetzgeber hatte bereits ein Reparaturgesetz zu 207a in Kraft gesetzt. Dieses hier ist das zweite und ein drittes schimmert bereits am Horizont. Der vorliegende Regierungsentwurf wird einen Teil der derzeit bekannten Themen lösen, aber längst nicht alle. Die Lösung bestünde darin, bei Auslandsgesellschaften alle diejenigen Berufe zuzulassen, die nach 59c Absatz 1 bei deutschen Kanzleien zulässig sind, die Regeln zu Holding in 59i 1 Satz 3 zu ändern, indem GbR durch transparente Personengesellschaft ersetzt wird und eine Öffnungsklausel zu schaffen, nach der die Kammern die Zulassung erteilen dürfen, wenn bestimmte abweichende internationale Strukturen keine nachteiligen Auswirkungen auf ihre Berufspflichten und die deutsche Rechtspflege besorgen lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hartung. Bei uns geht es weiter mit Herrn André Haug, Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer hier in Berlin. Und Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Winkelmeier-Becker, sehr geehrte Mitglieder des Rechtsausschusses, die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt den Vorschlag, den Rechtsanwaltskammern zu ermöglichen, zukünftig ihre Versammlungen auch in virtueller und hybrider Form abzuhalten. Wir kritisieren jedoch zwei Regelungen im Änderungsantrag, die wir auch ablehnen. Da ist zum einen die in § 60 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2 BRAU geplante Regelung. Hier schlagen wir stattdessen eine Änderung des § 60 Absatz 2 Nummer 3 BRAU dergestalt vor, dass eine Doppelmitgliedschaft dort ausgeschlossen wird, wo schon eine Mitgliedschaft bei einer anderen Berufskammer besteht, die eine vergleichbare Berufsaufsicht ausübt, wie dies bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Patentanwälten der Fall ist. Zum anderen wird die Einführung anlassloser Kontrollen von Sammelanderkonten gemäß § 73a BRAU E aus folgenden Gründen ausdrücklich abgelehnt. Die Einführung einer anlasslosen Berufsaussicht stellt einen Systembruch und Paradigmenwechsel in der bisherigen Aufsichtsstruktur der Kammern dar. Die anlasslose Aufsicht existiert bisher nur im Rahmen der Geldwäscheaufsicht, die Berufsaufsicht über Rechtsanwälte einerseits und die Geldwäscheaufsicht andererseits sind aber zwei voneinander scharf zu trennende unabhängige Aufsichtsregime. Während sich bei den berufsrechtlichen Pflichten um eben anwaltsspezifische Berufspflichten handelt, geht es bei den Pflichten nach dem GWG um nicht anwaltsspezifische präventive Pflichten für sämtliche in § 2 GWG benannte Verpflichtete. Berufsrechtliche Aufsichtsmaßnahmen der Kammern erfolgen anlassbezogen, wenn sie Kenntnis von Berufspflichtverstößen erlangen, zum Beispiel durch Beschwerden von Gerichten oder Mandanten oder von laufenden Straf- und Zivilverfahren. Nun sollen auf einmal schematische und turnusmäßige Überprüfungen ohne besonderen Anlass durchgeführt werden. Dies führt zwangsläufig zu einer noch nie dagewesenen Form der Berufsaufsicht, in der die Kammern von ihren Mitgliedern zunehmend als Ermittlungs- und Sanktionsbehörde wahrgenommen werden und nicht mehr als Kammer, die sie in Fragen der Berufsrechte, Berufspflichten beraten soll. Eine solche verdachtsunabhängige Ermittlung ohne konkreten Tatverdacht lässt sich mit unserem Rechtsstaat nach unserer Auffassung nicht in Einklang bringen. Vor allem aber führt die Regelung zu einer massiven Gefährdung der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflichtung. Ohne Einsicht in die Handakte bleiben Buchungsvorgänge auf dem Konto ja unklar. Wenn der Rechtsanwalt die Herausgabe aufgrund seiner Verschwiegenheitsverpflichtung verweigert, müssten die Kammern mit Eingriffsbefugnissen einer Ermittlungsbehörde ausgestattet werden. Eine solche Prüfung wäre auch viel weitergehender als eine nach dem GWG. Auch dort prüfen die Kammern aufgrund der anwaltlichen Verschwiegenheit ja nicht die kompletten Mandatsakten, sondern nur die Unterlagen, die für die Prüfung der präventiven Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlich sind und die zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht gesondert von den Mandatsakten aufbewahrt werden. Die Verschwiegenheitspflicht ist eine der wichtigsten Berufs- und Kernpflichten der Anwaltschaft und bildet die Basis des Vertrauensverhältnisses zwischen Mandantschaft und Anwaltschaft, das rechtsstaatlich unverzichtbar ist. Anlasslose Prüfungen belasten das Vertrauensverhältnis der Mandantschaft und den Berufsstand der Anwaltschaft schwer und schaden damit auch dem Rechtsstaat. Ich habe große Sorge, dass die Einführung von weiteren anlasslosen Prüfungen, wie das schon im GWG der Fall ist, die anwaltliche Verschwiegenheit erneut und weiter aufweicht. Diese Gefährdungen zum Zweck der Erhaltung von Sammelanderkonten sind aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt und auch unverhältnismäßig. Und uns treibt natürlich auch die Sorge um, dass die Einführung anlassloser Prüfungen von Sammelanderkonten auch die Einführung anlassloser Prüfungen in anderen Bereichen nach sich ziehen könnte, was mit dem Berufsbild der freien Advokatur schlechterdings unvereinbar ist. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Haug. Es geht dann bei uns weiter mit Professor Dr. Matthias Kilian von der Uni Köln. Sie haben das Wort.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Damen und Herren, mit der Einführung der anlasslosen Überwachung anwaltlicher Berufspflichten zum Sammelanderkonto wird, das wurde gerade ja schon angedeutet, das anwaltliche Berufsgeheimnis weiter relativiert. Es entsteht erheblicher zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Rechtsanwaltskammern. Insbesondere für kleinere Kammern ist das herausfordernd. Mit der Neuregelung soll ja ein Monitum der OECD zu den Common Reporting Standards beseitigt werden. Ziel ist der Erhalt des Angebots des Finanzprodukts Sammelanderkonten durch die Finanzwirtschaft. Man muss jetzt über die Weiterungen ja dann klar sein, wer sich jetzt gegen die Neuregelung ausspricht, der muss dann in letzter Konsequenz ja auch bereit sein, auf dieses Finanzprodukt, die Verfügbarkeit anwaltlicher Sammelanderkonten zu verzichten. Maßgeblicher Entscheider bei dem Thema ist ja die Finanzwirtschaft. Wer die Änderung befürwortet, der macht dies natürlich dann um den Preis einer weiteren Erosion des Vertrauens der Bevölkerung in die Vertrauenssphäre Anwaltskanzlei. Misslich ist insofern, dass weder der OECD noch uns bekannt ist, in welchem Umfang überhaupt Sammelanderkonten in der Praxis grundsätzlich und insbesondere, und nur hierum geht es ja bei den Common Reporting Standards, zu Zwecken grenzüberschreitender Steuergestaltung genutzt werden, ob also diese Ausgangshypothese der OECD überhaupt zutreffend ist. Hier fehlt es an Evidenzen. Soweit die gesetzliche Reaktion auf dieses Monitum der OECD tatsächlich jetzt unaufschiebbar ist, dann sollte man vielleicht sich überlegen, das Thema unter einen Evaluationsvorbehalt dann mal zu stellen. Stichwort Mehrfachmitgliedschaften. Die Reduzierung der Notwendigkeit von Mehrfachmitgliedschaften der Gesellschafter von interprofessionell strukturierten Berufsausübungsgesellschaften ist sachgerecht. Hält man eine persönliche berufsrechtliche Verantwortlichkeit solcher Gesellschafter nach einem fremden Berufsrecht trotz der bereits bestehenden vielfältigen negativen Anreizsysteme zur Steuerung ihres Verhaltens tatsächlich für notwendig, was nach meiner Überzeugung entgegen dem Gesetzentwurf nicht zwangsläufig ist, dann ist die vorgeschlagene Lösung, wenn Sie so wollen, die bessere von zwei schlechten Alternativen. Die Anknüpfung an gesellschaftsvertraglich bestehende Geschäftsführungsbefugnisse ist zwar bürokratisch, aber konzeptionell folgerichtig, denn eine Berufskammer ist gesetzlich nicht zur Aufsicht über ein ihr fremdes Berufsrecht befugt. Beispiel: Ein Steuerberater kann nicht Normen der Bundesrechtsanwaltsanordnung anwenden, wenn ein Steuerberater als Geschäftsführer einer Berufsausübungsgesellschaft Entscheidungen im Bereich anwaltlicher Rechtsdienstleistungen trifft, die gegen das anwaltliche Berufsrecht verstoßen. Die Reduzierung von Doppelmitgliedschaften lässt allerdings ein Problem ungelöst. In der Kammerpraxis wird der Begriff des Geschäftsführungsorgans in § 60 unterschiedlich interpretiert. Die meisten Kammern verlangen die Mitgliedschaft der berufsfremden Personengesellschafter. Andere Kammern argumentieren Gesellschaftsrecht dogmatisch. Personengesellschaften bilden aufgrund des Prinzips der Selbstorganschaft keine Organe und verzichten hierauf. Ohne eine ergänzende gesetzliche Klarstellung besteht das Risiko, dass sich auf Kammerebene eine unterschiedliche Verwaltungspraxis beim Umgang mit diesen berufsfremden Gesellschaftern fortsetzt. Stichwort Mandatsgesellschaft. Auch wenn die Qualifizierung einer Mandatsgesellschaft aufgrund ihrer konzeptionell flüchtigen Natur als Berufsausübungsgesellschaft nach meiner Überzeugung dogmatisch nicht zwangsläufig ist, ist es zu begrüßen, dass solche Gesellschaften durch eine Befreiung von der Zulassungspflicht praktisch ermöglicht werden sollen. Konzeptionell entsteht allerdings eine Regelungslücke, weil trotz der 2021 erfolgten Öffnung des Berufsrechts für Konzepte interprofessioneller Berufsausübung die Entstehung von interprofessionellen Projektgesellschaften nicht erleichtert wird. Ob diese im Gesetzentwurf angelegte, nicht näher begründete Differenzierung notwendig ist, erscheint mir zweifelhaft. Zu guter Letzt die Erleichterung der Teilnahme von Kammermitgliedern an Kammerversammlungen durch die Ermöglichung virtueller bzw. hybrider Formate ist als Beitrag zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der berufsständischen Selbstverwaltung zu begrüßen. Bei Gelegenheit der Neuregelung sollten aber, weil das ja selten genug passiert, dass man in diesen Themenkomplex geht, diverse Widersprüchlichkeiten im Kammerwahlrecht beseitigt werden. Das betrifft etwa das Stimmrecht von Berufsausübungsgesellschaften oder dieses Mindestalter für die Zubilligung des passiven Wahlrechts zu Kammervorständen und zur Satzungsversammlung. Aktuell sind ungefähr 20.000 junge Rechtsanwälte mit ihren spezifischen Interessen und Problemen von einem Engagement in weiten Bereichen der berufsständischen Selbstverwaltung ausgesperrt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Dr. Löwe. Er ist Hauptgeschäftsführer der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer in Hamburg. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich konzentriere mich auf die von den Regierungsfraktionen vorgeschlagene Aufsicht über Sammelanderkonten der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch die Rechtsanwaltskammern und dort die praktischen Fragen. Zusammenfassend komme ich zu dem Ergebnis, dass die angedachten Regelungen erheblichen praktischen und prinzipiellen Bedenken begegnen und deshalb nicht umgesetzt werden sollten. Vorab ein paar kurze Ausführungen zur Struktur der anwaltlichen Selbstverwaltung, um die Auswirkungen des Regelungsvorschlags besser zu verstehen. Es gibt in Deutschland 27 regionale Rechtsanwaltskammern. Jede ist autonom. Die Mitgliederzahlen variieren. Die größte hat ca. 24.000 Mitglieder, die kleinste rund 1.500. Die Rechtsanwaltskammern als Exekutive der Selbstverwaltung werden von aktiven Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten im Ehrenamt getragen. Alle Entscheidungen in den Rechtsanwaltskammern werden von Ehrenamtlern, nämlich den Vorstandsmitgliedern, getroffen. Die regionalen Rechtsanwaltskammern sind nicht in die staatliche Organisation eingebunden. Sie haben keinen Zugriff auf öffentliche Haushalte, keinen Zugang zu Zentralbereichen der Länder oder des Bundes, kein unbegrenztes Haftungsvermögen und keinen Zugang zu Personalreserven der öffentlichen Hand. Die regionalen Rechtsanwaltskammern finanzieren sich praktisch ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen. Sie dürfen kein Vermögen bilden. Weil die Kammerbeiträge von der Kammerversammlung beschlossen werden müssen, und zwar jeweils für das Folgejahr, dauert es rund 2 Jahre, bis zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen. Konkret in Hamburg, frühestens ab Frühjahr 2026 könnte mehr Geld zur Verfügung stehen. Auch eine Vergrößerung des Vorstands, um neue Aufgaben zu bewältigen, müsste von der Kammerversammlung beschlossen werden. Und ein vergrößerter Vorstand könnte zum Beispiel in Hamburg frühestens im Sommer 2026 seine Tätigkeit aufnehmen. Jetzt zu dem Vorschlag selber. Die Regelungen des Änderungsvorschlags sind nicht hinreichend klar und als Ermächtigungsgrundlage nicht ausreichend. Die Bezugnahme auf § 43a Brau ist irritierend, weil § 43a keine Aussage zu Sammelanderkonten enthält. Die von dem Änderungsantrag vorgesehene Ermächtigungsgrundlage ist auch nicht ausreichend. Die Vorschrift ist viel zu unspezifisch, um so weitreichende Eingriffe in die Berufsausübung zu treffen. Der Änderungsantrag ist nicht praktikabel. Für eine Prüfung der Sammelanderkonten müssen die Rechtsanwaltskammern Einblick in die Kontobewegung auf dem Sammelanderkonto nehmen und die einzelnen Buchungsbelege prüfen. Je nachdem, wie man das Gesetz versteht, müssen die Rechtsanwaltskammern darüber hinaus auch die zugrunde liegenden Mandatsakten prüfen, was mit der anwaltlichen Verschwiegenheit nicht vereinbar ist. Die Zahl der in Deutschland von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten genutzten Sammelanderkonten ist unbekannt. Diejenigen, die ein Sammelanderkonto haben, wickeln darüber eine große Zahl von Zahlungen ab. Schon bei kleinen Kanzleien sind es mehrere tausend Zahlungen pro Jahr. Bei größeren Kanzleien dürfte das in die Zehntausende gehen. Es ist offensichtlich, dass sich eine Aufsicht durch die Rechtsanwaltskammern auf eine Überprüfung weniger Stichproben beschränken müsste. In der Diskussion wird für die praktische Machbarkeit teilweise auf die Kammern in Österreich verwiesen. Hier ist nach meiner Kenntnis schon die Prämisse falsch. Es gibt auch in Österreich keine anlasslose Überwachung der Sammelanderkonten durch die Rechtsanwaltskammern. Wenn überhaupt eine Überprüfung von Sammelanderkonten durch die Rechtsanwaltskammern in Betracht gezogen wird, sollte über eine optionale freiwillige Zentralisierung der Aufsicht nachgedacht werden. Am Ende einer solchen Entwicklung könnte eine bundesweit zentralisierte Einheit nach dem Vorbild der CAPA in Frankreich stehen. Eine solche Aufsicht durch Kammerexterne und oder eine zentralisierte Stelle wird in jedem Fall in der Anwaltschaft aber auf großen Widerstand stoßen, weil es mit dem System der autonomen Regionalkammern bricht. Der Regelungsvorschlag der Regierungsfraktion begegnet prinzipiellen Bedenken. Bisher gibt es keine anlasslose Berufsaufsicht. Außerdem sieht der Vorschlag neue der Berufsaufsicht fremde Sanktionen vor. Der Vorschlag wäre ein grundlegender Systemwechsel. Tatsächlich handelt es sich bei den vorgeschlagenen Überprüfungen der Sammelanderkonten auch nicht um eine Berufsaufsicht. Es geht vielmehr um die Bekämpfung von Geldwäsche und vor allem Steuerhinterziehung. Die vorgeschlagene anlasslose Aufsicht würde sich wie eine permanente flächendeckende Ermittlung zur Aufdeckung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung auswirken. Außerdem erfordert sie einen Bruch der anwaltlichen Verschwiegenheit und ist somit geeignet, das Vertrauen der Rechtssuchenden in die Anwaltschaft zu beeinträchtigen. Die vorgeschlagenen Regelungen werden zu einer weiteren Entfremdung der Rechtsanwaltskammern von ihren Mitgliedern führen. Das ist für die anwaltliche Selbstverwaltung gefährlich. Denn die Rechtsanwaltskammern sind auf das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder angewiesen. Es müssen sich genügend Mitglieder für die Vorstandsarbeit finden und die Mitglieder müssen den Haushalt und damit die Mittel auch der Aufsicht beschließen. Diese Entfremdung ist ein hoher Preis. Und das vor dem Hintergrund, dass keineswegs sicher erscheint, dass die jetzt vorgeschlagene Regelung tatsächlich dazu führen wird, dass die Banken Sammelanderkonten auch zukünftig ohne Überprüfung der einzelnen wirtschaftlich Berechtigten anbieten können und werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Löwe. Es hat dann das Wort Professor Dr. Uwe, Rechtsanwalt mit Sitz in Düsseldorf und London. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Das Berufsrecht der rechtsberatenden Professionen gilt selbst vielen Anwältinnen und Anwälten, die ihren Beruf, so die Berufsordnung, unreglementiert ausüben sollen, als sperrige Materie. Der Titel des heute zu erörternden Gesetzentwurfs beweist jedenfalls nicht das Gegenteil. Sein nicht eben unterkomplizierter Inhalt auch nicht. Vieles darin mutet regelungstechnisch kompliziert an und ist es auch. Aber das ist unvermeidlich so. Die am 01.08.2022 in Kraft getretene große Brauerreform brachte uns die längst überfällige Kernsanierung des anwaltlichen Gesellschaftsrechts. Dass bei einem solchen Renovierungsvorhaben, das wir maßgeblich der gesetzgebungstechnischen Systematisierungskraft seines Architekten Martin Hensler verdanken, im Nachhinein noch ein paar Ecken ausgebessert werden müssen, ist verständlich. Das Berufsrecht der rechtsberatenden Berufe ist jus semper reformandum. Es muss sich fortwährend den Veränderungen und neuen Herausforderungen der Rechtsdienstleistungsmärkte anpassen und sich beherzt von seinen allenfalls noch archäologisch erklärbaren Formationen trennen. Anwaltliche Standesrechtsnostalgie ist längst durch einen verfassungsrechtlich radizierten regulatorischen Freiflächenschutz abgelöst. Er lässt Platz für neue Regulierungsinstrumente, wenn und soweit sie erforderlich und verhältnismäßig sind. Der Gesetzentwurf leistet mit der pandemieunabhängigen Ermöglichung von hybriden und virtuellen Kammerversammlungen einen solchen Modernisierungsbeitrag. Digitale Partizipationsformen sind als Beitrag gegen die empirisch festzustellende partizipative Abstinenz und zur Sicherung der demokratischen Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung geboten. Hybride oder virtuelle Kammerversammlungen sollten im Regelfall und nicht bloß diskretionär vorgesehen werden müssen, die Möglichkeit, bestimmte Gegenstände Präsenzversammlungen vorzubehalten, entfallen. Mit Blick auf das bestehende, seit 2023 verschärfte berufsrechtliche Regime für Sammelunterkonten habe ich Zweifel, ob deren mit dem Änderungsantrag in 73a Absatz 1 BRAU vorgeschlagene andersunabhängige Überprüfung sachlich gerechtfertigt ist. Der Regelungsvorschlag fügt sich einem Dilemma, das ein inter- und supranationaler, geldwäschepräventiv motivierter, hinsichtlich der Anwaltschaft aber evidenzloser Regulierungsdruck erzeugt hat. Anlasslose Prüfungen sind mit gravierenden Grundrechtseingriffen verbunden. Sie belasten diejenigen Berufsträger erheblich, die bislang in GWG-Pflichtenkreis gar nicht einbezogen sind, weil ihr Beratungsangebot keine GWG-Kataloggeschäfte erfasst. Die Asymmetrie zwischen den geldwäschepräventiven Regelungszielen und den nicht durchgängig geldwäscherechtlich verpflichteten anwaltlichen Betroffenen ist beträchtlich. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigungslast für Sie als Parlamentarier, für den Gesetzgeber, damit sehr hoch. Ob sie erfüllt werden kann, hängt vor allem von der Ausgestaltung der Überprüfungen. Ihnen muss ein risikobasierter Ansatz zugrunde gelegt und dieser muss im Gesetzeswortlaut selbst verankert werden. Schließlich, das mit der großen Braureform eingeführte Zulassungsregime für WTO-Angehörige ausländische Berufsausübungsgesellschaften ist noch nicht ausgereift. Die vorgeschlagene Neufassung des 207a Absatz 2 Satz 1 beseitigt deren Diskriminierung bei mehrstöckigen Strukturen, lässt aber andere Zweifelsfragen ungelöst. Sie könnten weitgehend behoben werden, wenn 207a Absatz 1 Nummer 3 künftig unter Verzicht auf bestimmte Berufsgruppen vollständig auf den Gesellschafterkreis für Inlandsgesellschaften verweist. Zudem sollte den Rechtsanwaltskammern als Zulassungsbehörden eine in ihr pflichtgemäßes Ermessen gestellte Abweichungsbefugnis eingeräumt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Uwer. Wir schalten nun zu Professor Dr. Wolf zur Leibniz-Universität Hannover. Und es sieht so aus, dass die Technik passt. Und wenn Sie uns hören, dann haben Sie jetzt das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Winkelmeier-Becker, sehr geehrte Damen und Herren, des Rechtsausschusses, sehr geehrte Kollegen Sachverständigen, an der Stelle muss ich nicht gendern. Ich habe mir gedacht, nachdem es um eine virtuelle Kammerversammlung geht, ist das adäquate Mittel, zu Ihnen zu sprechen, auch virtuell. Vielen Dank, dass ich virtuell an dieser Sitzung des Rechtsausschusses teilnehmen kann. Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. Ich halte, und das will ich Ihnen im Nachfolgenden im Einzelnen ausführen, die geplante Regelung im Paragraph 43a BRAU im Augenblick nicht für notwendig bzw. in der Form für verabschiedungsfähig. Ich will aber eines einräumen. Je mehr Sie die Berufsausübungsgesellschaften liberalisieren, und zwei Sachverständige haben hierzu eindeutige Vorschläge gemacht im Hinblick auf 207a, den zu erstrecken auf alle inländischen Berufsausübungs sozietätsfähigen Berufe in 59c, desto stärker wird die Frage aufgeworfen von außen, ob nicht an anderer Stelle rechtsstaatlich bedenklichen Kontrollen in die Tätigkeit des Rechtsanwaltes notwendig werden und ob nicht in dem großen Umfang, und ich habe das bei der großen Brauereform schon ausgeführt, die Zeugnisverweigerungsrechte wirklich in dem Umfang noch aufrechterhalten werden können, wenn Personen, die nicht im anwaltlichen Berufsrecht oder einem anderen verkammerten Berufsrecht unterliegen, entscheidende Stellen in diesen interprofessionellen Berufsausübungsgesellschaften einnehmen können. Lassen Sie mich eines dazu sagen. Man hätte sich sicherlich gewünscht, dass dieser Änderungsantrag bereits im Gesetzentwurf vorhanden gewesen wäre. Dies hätte es ermöglicht, besser und mehr auch den Sachverstand des Bundesrates mit einzubeziehen und ihn stärker zu evaluieren. Für die Ausübung der Pflichten nach § 73a BRAU wäre ein nicht ausreichend risikobasierter und turnusmäßig ein Ansatz, der eben nicht risikobasiert ist, sondern das Vertrauen in die Anwaltschaft durch ein Misstrauen in die Anwaltschaft ersetzt, hochproblematisch. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die jetzige Regelung dazu führen kann, das Vertrauen in die Selbstverwaltung zu gefährden. Wir haben auch keine Erfahrungen, ob denn § 4 BORA das Problem nicht schon hinreichend gelöst hat und in welchem Umfang Geschäfte in der Praxis stattfinden, die einen Verstoß gegen § 4 BORA darstellen. Räumt man den Kammern aber weitgehende Befugnisse ein, darf stark bezweifelt werden, ob das Gebot der Verhältnismäßigkeit noch gewahrt ist. Ich weise in dem Zusammenhang auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hin, die auch bei der Durchsuchung von Anwaltskanzleien auf das Gebot der Verschwiegenheit deutlich hingewiesen haben. Lassen Sie mich noch zwei Sätze zur hybriden Versammlung sagen. Grundsätzlich ist dies zu begrüßen, die Lösung. Allerdings sollte man auch deutlich machen, dass die persönliche Anwesenheit bei Kammerversammlungen durchaus für die Stärkung der Selbstverwaltung notwendig ist, auch um Mitglieder der jeweiligen Rechtsanwaltskammer für ihr Engagement in den Kammervorständen zu gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank an die Sachverständigen zunächst für ihre einleitenden Stellungnahmen. Wir starten dann jetzt mit der ersten Fragerunde. Und ich habe bisher auch schon einige Wortmeldungen vorliegen. Und es startet Carsten Müller.
Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die wirklich instruktiven Ausführungen. Ich will das deswegen so hervorheben, weil diese Anhörung ursprünglich nach Vorstellung der Koalitionsfraktionen möglicherweise entbehrlich gewesen wäre. Wir hatten diese Einschätzung seitens der Unionsfraktion nicht und die bisherigen Einführungsvorträge haben das, glaube ich, eindrucksvoll bestätigt. Ich habe zwei Fragen. Zunächst die erste an Herrn Professor Dr. Gasteyer. Herr Sachverständiger Haug hat ja ausgeführt zu 73a Brau E. Sehen Sie, teilen Sie die Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer und sehen Sie ebenfalls darin eine womöglich unzulässige Durchbrechung der Vertraulichkeit? Die zweite Frage möchte ich gerne an Herrn Dr. Löwe richten. Sie haben ja eben noch mal in relativ kompaktem Vortrag einen Blick auf die Sammelanderkonten genommen. Und ich möchte Sie gerne noch mal fragen, mit einem Blick sozusagen in das alltägliche Leben erstens der Kammern, zweitens der möglicherweise betroffenen Rechtsanwälte, welche genauen Bedenken auch aus dem, wie gesagt, aus dem alltäglichen Leben gegriffen haben Sie bei dem Thema Sammelanderkonten und der Anlasslosenüberprüfung? Danke.
Dankeschön. Nächste Frage kommt von Kollegen Karahmet. Hallo, dann das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch an die Sachverständigen für die Eingangsstatements. Meine Frage geht so ein bisschen Richtung auch von Herrn Müller. Da gibt es eine konträre Position zwischen Professor Dr. Gassmeier und unter anderem Herrn Haug. Zunächst nochmal, Herr Haug, unter auch dieser, sage ich mal, gegenseitigen Ansicht von Professor Gasteyer. Durch den § 73a, der ja hier zur Debatte steht, wird ja für die Rechtsanwaltskammern die anlasslose Prüfung von Sammelanderkonten ermöglicht. Und die Norm soll, das haben wir mehrmals gehört, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung befragen. Und insofern verfolgt die Regelung dasselbe Ziel wie das Geldwäschegesetz. Sie sprechen ja davon, dass die Systematik der Überprüfung dennoch Eine andere ist vor allem im Hinblick auf die konträre Meinung auch von Herrn Gasteyer, können Sie noch mal Ihre Kritik erläutern und welche Argumente ergeben sich durch den Vergleich mit dem Geldwäschegesetz? Und an Herrn Gasteyer die Frage, das hat jetzt nicht nur Herr Haug erläutert, unter anderem zum Beispiel auch Herr Löwe, dass hier Probleme im Hinblick auf die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht bestehen und auch, dass der Kammer ja keine hoheitlichen Befugnisse zustehen, dass sie die nicht nutzen können, wenn es dann die jeweiligen Anwälte die Auskünfte nicht erteilen. Da sind ja eine Reihe von Problemen. Inwiefern können Sie diese Probleme aus der Welt schaffen? Danke.
Dankeschön. Als nächstes hat das Wort Kollege Fricke.
Zwei Klarstellungen vorab. Erstens, Herr Kollege Müller, wir haben gefragt, ob die Opposition eine Anhörung haben will. Und wir alle, die wir lange noch im Parlament sind, wissen, dass das auch dazu dient, dass, wenn die Opposition sagt, es sei ein so wichtiger Vorgang, dass man es nach außen dokumentieren muss, so wie wir es heute auch tun. Ich finde, wir müssen das auch tun, ob der angesprochenen Probleme. Dann ist das gut, weil sonst eben, und so war es ja auch in der GroKo, sonst finden die Gespräche eben nur im internen Kreis statt. Zweitens, ich will noch mal darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Änderungsanträgen um Entwürfe für einen Änderungsantrag, da will ich den Sachverständigen auch noch mal deutlich sagen, die müssen noch, wenn wir sie denn machen würden, zum Beispiel durch meine Fraktion, durch die Fraktion der Grünen, durch die Fraktion der SPD für den Fall. Deswegen haben wir ja gerade diese Anhörung, weil wir einerseits über das BMJ informiert worden sind, wo die Reisen hingehen könnten, wo noch Notwendigkeiten sind, auch aufgrund internationaler Verpflichtungen. Und ich nutze jedenfalls für mich diese Anhörung dazu, um entweder meiner Fraktion zu empfehlen, lass das mal lieber, oder meiner Fraktion zu sagen, sieht auf den ersten Blick nicht gut aus, kann man aber machen, komma wenn, oder kann man machen, komma weil. Das ist der Grund, warum jedenfalls für mich die Anhörung wichtig ist. Dieses Vorgesetz will ich bei der Frage der doppelten Kammermitgliedschaften Professor Kilian fragen. Doppelte Mitgliedschaften wirken auf den ersten Blick bürokratisch und schwierig und komplex. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wir die Aufgaben von Kammern sehen, dann haben wir ja durch Verknüpfung von Berufsgruppen und Verknüpfung von Tätigkeiten auch immer in der Begleitung der Aufgaben der Kammern immer komplexere Anforderungen. Jetzt kann man sagen, na ja, ich nehme die Anforderungen hin und sage, das ist die Anforderung, die kriege ich mit den üblichen Prozessen, die ich in meiner Kammer habe, hin. Aber gleichzeitig kann ich auch sagen, es wird immer komplexer, ich brauche mehr Leute. Mich würde hier interessieren, wie Sie diese Gewichtungen da sehen, ob Sie die Frage Kammerauftrag mehr im Vordergrund sehen, ob Sie anderes mehr im Vordergrund sehen. Das wäre für mich einfach auch wichtig, weil ich am Ende ja eine Stärkung der Kammern haben will, jedenfalls dann, wenn ich weiterhin möchte, dass sie als Kammern und nicht als verlängerter Arm der Exekutive gelten. Zweitens würde ich dann gerne noch eine Frage stellen an Professor Uwe. Wir reden ja hier, und das haben wir in fast allen Stellungnahmen gemerkt, beim Thema anlasslos über die Frage der Verschiebung dessen, was eine Kammer ist. Gleichzeitig sehen wir die Notwendigkeit, dass wir uns, wie ich persönlich zwar finde, oft in immer sehr undemokratischer Art und Weise über internationale Institutionen verpflichten, bestimmte Dinge zu tun, wenn man das mal genauer anguckt. So hier auch. Gäbe es einen Mittelweg, wie man das hinkriegen könnte? Also es ist ja jetzt eher so nein oder ja, weil wir es müssen gesetzlich. Ich gebe mal ein Beispiel. Das kann völlig falsch sein, aber man könnte ja sagen, die Kontenüberprüfung als solche, die kann ich anlasslos machen. Aber nur, wenn sich daraus ein konkreter Verdacht angibt, hat die Kammer überhaupt eine Möglichkeit, weiter in Richtung Handakte zu gehen, mag laienhaft von einem kleinen Feldwald- und Wiesenanwalt so zu sehen werden, der zwar die Buchhaltung immer schon gemacht hat, aber ist da nicht eine Stufung zum Beispiel möglich? Das heißt nicht, dass ich das will, aber ich will zumindest wissen, ob es Zwischenschritte gibt.
Vielen Dank, Frau Dr. Rottmann.
Vielen Dank, sehr geehrte Herren. Herr Professor Uwe hat gemeint, das sei sozusagen ein bisschen hartes Brot, aber ich danke Ihnen allen, dass Sie sich damit befassen. Ich würde gerne an Herrn von Aasen noch mal die Frage stellen, diese Problematik der doppelten Kammermitgliedschaften, da habe ich jetzt rausgehört bei den Beiträgen der Kollegen, das führt zu der Besorgnis, dass man Kammermitglieder am eigenen Berufsrecht misst, obwohl sie über das, was eigentlich ein Patentanwalt oder ein Steuerberater macht, hinausgehen in interdisziplinären Kooperationen. Das würde mich noch mal interessieren, wie Sie die praktische praktische Umsetzung sehen, wenn man sagt, wir beschränken uns, es reicht, in einer Kammer Mitglied zu sein und fertig. Und dann natürlich das spannende Thema, wie gehen wir mit dem Sammelanderkonten um? Also, dass es in Deutschland Anlass zur Verschärfung der Geldwäscheprävention gibt. Ich glaube, also da habe ich zumindest eine klare Auffassung dazu. Ja, die gibt es. Es gibt den Anlass. Wir sind in Deutschland eine Drehscheibe für Geldwäsche. Wir haben aber sehr unterschiedliche Auffassungen hier jetzt gehört. Ich würde gern Herrn Hartung noch mal fragen. Es gibt die eine Auffassung, geht überhaupt nicht, bricht die Vertraulichkeit, untergräbt etablierte verfassungsrechtliche Schutzrechte der Anwaltschaft und ihrer Mandanten. Und die andere Position ist, muss man machen, auch weil wir vielleicht die Sammelanderkonten brauchen, vielleicht auch nicht, könnte ich auch sagen, das ist nicht mein Problem, ist dann das Problem der Anwaltschaft, wenn es sie nicht mehr gibt. Und dann habe ich so eine Position gehört, kommt drauf an. Herr Hartung, könnten Sie Ihre Position zu dieser Frage noch mal für mich zusammenfassen?
Und letzte Meldung in dieser Runde kommt von Susanne Hirl.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Löwe. Ich möchte mich auch auf die Sammelanderkonten fokussieren. Viel hat sich jetzt darum gedreht, um diesen Begriff der anlasslosen Überprüfung. Und es wurde auch immer mal wieder auf Österreich hingewiesen. Jetzt haben Sie angeführt, Österreich kann man eigentlich nicht anführen, weil die eine andere Systematik haben. Und da würde mich mal interessieren, wie ist denn das in Österreich überhaupt organisiert? Und warum kann man es nicht vergleichen oder warum ist das kein guter Vergleich? Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Dr. Wolf, auch zu den Sammelanderkonten, weil die so in der Diskussion jetzt stehen. Ist das Sammelanderkonto ein notwendiges Mittel der Anwaltschaft? Oder wäre es vielleicht naheliegend, wenn man sagt, wir möchten die Vorgaben der OECD erfüllen, gänzlich auf diese zu verzichten? Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank zunächst an die Kollegen. Und wir würden jetzt mit der ersten Antwortrunde starten. Und da hätte als erstes das Wort Professor Wolf auf die gerade gestellte Frage von Susanne Hirl. Sie haben das Wort, aber wir hören Sie noch nicht.
Herzlichen Dank. Jetzt hören Sie mich, oder? Herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, eine Notwendigkeit der Anderkonten lässt sich zumindest alinea nicht abweisen. Sie wird zwar in bestimmten Bereichen sicherlich nicht notwendig sein, aber Anderkonten haben für Anwälte, die in bestimmten Segmenten tätig sind, sicherlich eine hohe Bedeutung. Erstens, weil sie die Sicherheit sind für den eigenen Honoraranspruch. Man kann nicht immer nur auf Vorschuss arbeiten, sondern man wird eine Forderung erstreiten. Und wenn man die auf sein Anderkonto einzahlen lässt, dann kann man sehr schnell abrechnen und gleichzeitig mit seinem eigenen Honoraranspruch aufrechnen. Das wäre grundsätzlich auch bei Geschäftskonten möglich. Also ich muss es nicht über Anderkonten führen, ich könnte es auch über Geschäftskonten führen. Es ist aber für den jeweiligen Anwalt mit einem bestimmten Mehraufwand verbunden. Und der zweite Grund, warum für Anwälte Anderkonten durchaus hilfreich sind, ist, dass bestimmte Mandanten, was den Zahlungseingang anbetrifft, in der Überwachung nicht so sorgfältig sind. Und von daher ist es auch sinnvoll oder hätte gerne einen Blick drauf, ob die Zahlungen der Gegenseite wirklich eingegangen sind. Das erledigt sich mit einem Anderkonto deutlich einfacher und schneller. Also die Notwendigkeit, die praktische, lässt sich meines Erachtens nicht von der Hand weisen. Das führt aber nicht dazu, dass ein Generalverdacht ausgesprochen werden soll. Anlasslose Kontrolle der Sammelanteilkonten sei erforderlich. Ich weise nochmal auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wo Rechtsanwälte Beschuldigte in einem Verfahren sind, dass Beschlagnahme und Durchsuchungen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen müssen. Und dieses berücksichtigt der 74a in dem Entwurf nicht.
Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor Uwe. Sie hatten eine Frage von Herrn Fricke.
Ja, in der Tat. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter Fricke hat gefragt, ob es einen Mittelweg gibt. Ja, wir müssen es, glaube ich, insoweit zunächst einmal noch mal vergewissern, was eigentlich der Unterschied zwischen anlassbezogener und anlassloser Kontrolle ist. Wie Sie wissen, haben die Rechtsanwaltskammern ja schon Geldwäscheaufsichtsaufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind. Wie funktioniert das in der Praxis? Ich glaube, viele haben keine rechte Vorstellung, wie eine Geldwäscheabteilung in der Praxis arbeitet. Sie schickt zunächst, und wir nennen das Phase 1, randomisierte Fragebögen an ihre Mitglieder. Das heißt, es werden per Zufallsstichprobe in jedem Jahr Anwältinnen und Anwälte ausgewählt, die dann einen Fragebogen erhalten. Und dieser Fragebogen zielt auf die grundsätzliche Feststellung, ob ein Berufsträger überhaupt geldwäschepflichtige oder GWG-pflichtige Geschäfte, also im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 10 GWG betreibt. Wenn jemand Auskunft gibt, sagt, ich mache ausschließlich Familienrecht, dann ist die Prüfung der Kammer damit beendet, weil Tätigkeiten im Familienrecht praktisch keine Pflichten auslösen können. Ja. Erst wenn die Angaben in Phase 1 dazu führen, dass dass Kataloggeschäfte im Sinne 2 Absatz 1 Nummer 10 tatsächlich im größeren Umfang getätigt werden, kann in einer Phase 2 eine intensive Prüfung erfolgen. Die Phase 3 wären dann vor Ort Prüfung. Wenn man jetzt den Vorschlag von Herrn Abgeordneten Fricken folgen würde, anlasslose Kontrollen der Konten einzuführen, der Underkonten, dann würde das häufig dazu führen, dass das sehr intensive Prüfprogramm, das sich ja nach dem Vorschlag auf den gesamten Paragraphen 4 Absatz 1 der BORA erstrecken müsste, häufig ins Leere geht. Ja, man prüft dann, und das ist eine von Herrn Löwe ja schon zu Recht monierte Personalintensität, man prüft dann umfangreichste Kontoauszüge, ohne jedenfalls auch nur einen Fall zu finden, in dem überhaupt ein Geldwäschepflichten auslösender Fall zu finden sein wird. Also das ist zu berücksichtigen. Eigentlich ist dieser Vorschlag ganz sinnvoll, dass man auf der ersten Stufe anlasslos prüft, weil dort die Eingriffsintensität unter dem Aspekt der Verschwiegenheitsverpflichtung, der anwaltlichen Grundpflichten, noch nicht ganz so intensiv und hoch ist. Allerdings werden die anderen, die strukturellen Fragen dadurch nicht gelöst.
Dankeschön, Professor Uwe. Dr. Löwe hat zwei Fragen zu beantworten. Das Wort.
Ja, vielen Dank. Das will ich gern tun. Ich gehe vielleicht in umgekehrter Reihenfolge erstmal auf die Frage von Frau Hiel ein, die nochmal nach der Situation in Österreich fragte. Also jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, und ich habe mit einem Kollegen in Österreich gesprochen, ist es tatsächlich ein etwas anderes System in Österreich. Und wie immer ist das, wenn man für Vergleiche ins Ausland guckt, eben schwierig, weil die Systeme eben nie ganz deckungsgleich sind. Und dann ist die Frage, was kann man da eigentlich vergleichen? Also in Österreich ist es offenbar so, dass es verschiedene, ich sag mal, Underkonten gibt der Anwaltschaft. Es gibt die klassischen Sammelunderkonten, was wir darunter verstehen. Und dann gibt es sogenannte Treuhandkonten. Und über diese Treuhandkonten, die müssen verpflichtend von den Anwälten geführt werden in Österreich. Und sämtliche Zahlungsströme von Transaktionen, also von Käufen, Verkäufen, sei es Immobilien, sei es Unternehmensanteile, die sämtliche solche Transaktionen, an denen Anwälte beteiligt sind, die müssen die Gelder dann über diese Treuhandkonten geführt werden. Und tatsächlich alle, jede Zahlung, die über so ein Treuhandkonto läuft, das wird von den Rechtsanwaltskammern geprüft, ist aber eine formale Prüfung. Da geht es offenbar tatsächlich nur um offensichtlichen Missbrauch. Also mir wurde gesagt, das ist letztlich ein Abgleichen von Nummern. Nochmal, das sind also spezielle Konten für Transaktionen. Die typischen Sammelanderkonten, was wir darunter verstehen, wo also eine Vielzahl von Geldern abgewickelt wird aus verschiedenen Mandaten, also irgendwelche Inkassomandate oder Abwicklung mit Versicherungen. Das kennen die Österreicher auch, machen die auch über die Sammelanderkonten. Aber diese Sammelanderkonten werden auch dort nicht anlasslos überwacht. Das vielleicht zu der Frage von Frau Hier und dann noch mal die Frage von Herrn Müller, der bat, noch mal etwas zu spezifizieren, wo wir als regionale Rechtsanwaltskammer, die das Ganze dann also in die Praxis umsetzen, müsste und dürfte seine anlassbezogene, anlasslose Überprüfung von Sammelanderkonten, wo eigentlich da unsere Bedenken herkommen und vielleicht auch aus Sicht der Anwaltschaft. Ich möchte das gerne noch erweitern um die Sicht der Rechtssuchenden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Hier ist ja schon von verschiedenen, auch von mir, das Problem einer durchbrechenden Verschwiegenheit angesprochen worden. Und das ist kein Problem der Anwaltschaft, sondern das ist ein Problem der Rechtssuchenden und letztendlich auch des Rechtsstaates. Die Verschwiegenheitspflicht der Anwälte gibt es ja nicht im Interesse der Anwaltschaft, sondern das ist im Interesse der Rechtssuchenden, ein Schutz der Rechtssuchenden und ist ein elementares Element des Rechtsstaates. Die Frage des Aufwands hier für die regionalen Rechtsanwaltskammern solcher anlasslosen Prüfungen will ich nicht vertiefen. Ja, es wäre ein enormer Aufwand. Professor Uwe hat es eben auch noch mal gesagt. Das könnte man personell irgendwie immer wuppen. Dann stellt man halt viele Leute ein. Eher ist die Frage der Ehrenamtler. Wie gesagt, wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen Ehrenamtler, also Menschen, die das neben ihrem Beruf machen. Die ehrenamtlich tätig sind in den Kammern, die müssen diese Prüfung machen. Die müssen wir finden. Das wird nicht leichter. Ich habe es vorhin als Entfremdung, leichte Entfremdung bezeichnet. Wenn wir eben stärker wahrgenommen werden als Kontrollinstanz, als Aufsichtsinstanz, das macht uns nicht beliebter und reduziert die Bereitschaft zum Ehrenamt. Auch da allgemein für diesen Aufwand brauchen wir einfach mehr Vorlauf. Da brauchen wir Zeit, um sowas zu machen. Wichtig ist aber bisher eben, wir haben bisher nur ein beschränktes Instrumentarium bei der Berufsaufsicht. Wir werden tätig, wenn wir Anlass haben und eine Vermutung, dass ein Berufsrechtsverstoß vorliegt. Dann haben wir das Instrumentarium der Rüge. Schwerwiegendere Sanktionen sind den Anwaltsgerichten vorbehalten. Und das, was hier jetzt vorgesehen wird, dass wir also, und es ist ja mit einer Generalklausel sehr weit gehalten, wir sollen unterbinden, dass solche Sammelanderkonten rechtswidrig letztendlich benutzt werden. Wie weit das eigentlich gehen soll, was wir dürfen, ist nicht ganz klar. Es geht jedenfalls weit über das hinaus, was wir bisher im Rahmen der Berufsaufsicht machen dürfen und wie wir eingreifen dürfen. Und wie gesagt, Thema der Verschwiegenheit ein ganz wesentlicher Punkt. Im Ergebnis wäre das also eine laufende Überwachung unserer Mitglieder ohne Verdachtsmoment. Und das ist fremd jedem, was wir bisher kennen.
Vielen Dank. Es geht weiter mit Professor Kilian und der Frage von Kollegen Fricke.
Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist wichtig, bei der Frage der Doppelmitgliedschaften sich nochmal zu vergegenwärtigen, wo wir herkommen. Die Überlegung 2021 war ja, wir brauchen, wenn wir jetzt ermöglichen, dass in größerem Umfang Berufsfremde in Berufsausübungsgesellschaften an Anwälten, Steuerberatern tätig werden können, wir brauchen einen unmittelbaren berufsrechtlichen Zugriff auf die Personen, die durch Geschäftsführungsbefugnisse die Geschicke dieser Berufsausübungsgesellschaft als Berufsfremde, wenn Sie da so wollen, beeinflussen können. Die Frage ist natürlich, im Ausgangspunkt ist diese Prämisse schon mal richtig, dass wir das zwingend brauchen, weil ja so ein bisschen dahinter die Vorstellung schwebt, sonst hat man da keine Kontrollmöglichkeiten. Tatsächlich ist es ja so, dass nach den gesetzlichen Regelungen wir ein sehr umfassendes Kontroll- oder negative Anreize schon haben. Zum einen müssen ja die berufsfremden Gesellschafter nach geltendem Recht auch ohne Kammermitgliedschaft die Berufspflichten des anderen Berufes beachten. Die Berufsausübungsgesellschaft kann für Berufspflichtverletzungen ihrer Leitungspersonen sanktioniert werden mit Geldbußen von bis zu 500.000 Euro. Es kann Berufsträgern verboten werden, mit anderen Berufen vergesellschaftet zu sein, wenn die Angehörigen dieser anderen Berufe wiederholt und schwerwiegend gegen Berufspflichten verstoßen haben. Es sind zivilrechtliche Konsequenzen denkbar, Schadensersatzansprüche, wenn das Verbotsgesetze sind, wenn es Marktverhaltensregeln sind, ist das durchs Wettbewerbsrecht steuerbar. Das heißt, wir haben ein umfassendes System der Verhaltenssteuerung. Die Frage ist jetzt, brauchen wir diese sechste Lage sozusagen, brauchen wir die noch? Wir müssen irgendetwas ändern. Die Konsequenzen des Systems sind ja kurios. Wir haben also Fälle, wir haben einen Patentanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei. Das führt dazu, dass mehrere hundert Rechtsanwälte Mitglieder der Patentanwaltskammer werden müssen. Das kann ja nicht richtig sein. Das heißt, wir brauchen eine Lösung. Wenn wir sagen, wir brauchen einen unmittelbaren Zugriff auf die Berufsfremden, dann ist halt die Frage, reicht es aus, dass die in einer anderen Kammer Mitglied sind? Das reicht aus meiner Überzeugung nicht aus. Beispiel: Rechtsanwälte müssen zum Beispiel zu angemessenen Beschäftigungsbedingungen beschäftigt werden, § 26 BORA. Wenn jetzt ein Steuerberater im Leitungsorgan einer Berufsausübungsgesellschaft ist und gegen 26 BORA verstoßen wird, nützt es nichts, dass der halt durch das Berufsrecht der Steuerberater reguliert wird, weil die Steuerberaterkammer kann keine Pflichtverletzung nach § 26 BORA sanktionieren. Das geht halt nicht. Das heißt, die Überlegung ist nicht richtig. Wenn man sagt, wir brauchen einen unmittelbaren persönlichen Zugriff auf diese Personen, dann muss man halt sagen, wir müssen den Kreis derer, die Mitglied sein müssen, eine Doppelmitgliedschaft haben müssen, begrenzen. Das ist der Vorschlag des Änderungsantrages. Und dann muss man das halt vielleicht über Geschäftsführungsbefugnisse regeln. Ich denke, man muss halt immer so ein bisschen zu Ende denken, was sind die Konsequenzen der verschiedenen Lösungen. Irgendwas müssen wir halt machen.
Vielen Dank. Dann hat Kollege Graf mit Toglo Herrn Haug gefragt.
Ja, vielen Dank, lieber Kollege Karametoglu, für die Frage. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Herr Professor Gasteyer sie im Ansatz genauso beantworten wird wie ich, wenn es darum geht, die unterschiedlichen Positionen, die wir beide in dieser Frage haben, darzustellen. Ich glaube, am Ende ist es ein unterschiedliches Abwägungsergebnis, denn die Probleme, die mit dem § 73 a BRAO E verbunden sind, die haben ja nicht nur Kollege Löwe und ich angesprochen, sondern Herr Professor Gasteyer durchaus auch. Er kommt halt nur im Ergebnis zu einem anderen Abwägungsergebnis, wenn es um die Frage geht, ist das noch verhältnismäßig sozusagen zur Rettung der Sammelanderkonten dieses neue Regime einzuführen. Ich möchte auch noch mal kurz auf die Unterschiede sozusagen eingehen, die wir in dem Aufsichtsregime haben, nämlich Berufsaufsicht einerseits und Geldwäscheaufsicht andererseits. Wir haben Berufspflichten für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nach der BRAO und der BORA. Die schützen den Mandanten und die schützen die Rechtspflege. Und das Ziel des GWG ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Berufsaufsicht nach der BRAO kennt bisher keine anlasslose risikobasierte Prüfung. Es gibt in der Berufsaufsicht keinen risikobasierten Ansatz, wie das in § 3a GWG der Fall ist. Insofern sind berufsrechtliche Aufsichtsmaßnahmen, da kann man immer anlassbezogen, also dann, wenn Kenntnis von Berufspflichtverstößen vorkommen. Deswegen wäre die Einführung anlassloser risikobasierter Prüfung von Sammelanderkonten unter diesem berufsrechtlichen Regime tatsächlich ein Systembruch und deswegen von uns nicht gewünscht und nicht gewollt, weil sie auch eine viel weitergehende Prüfung darstellt als bei der GWG-Prüfung. Ich habe das in meinem Eingangsstatement ja schon angesprochen. Bei der GWG-Prüfung, da prüfen wir einen überschaubaren Aktenbestand, der gesondert von der Mandatsakte aufgehoben ist. Das heißt, wir haben da keine Problematik mit der Verschwiegenheitsverpflichtung. Und das wäre eben bei der Überprüfung von Sammelanderkonten zwingend anders, weil ich da und auch da vielleicht noch mal auf Herrn Fricke eingehend, aus den Konten selbst nichts erkennen kann. Ich muss da in die Akte gehen oder in die Akte gucken. Und das halten wir im Ergebnis für unverhältnismäßig.
Dankeschön. Herr Hartung antwortet auch Frau Dr. Rottmann.
Ja, ich finde diese Themen Geldwäschegesetz einerseits und dieser neue 73a andererseits, er bringt so interessante Positionen hervor und zeigt gleichzeitig, wo die Anwaltschaft wirklich sehr fest an althergebrachten Abläufen sich festhält, Stichwort Sammelanderkonto, und mit einer Wirklichkeit konfrontiert wird, von der nicht sicher ist, ob es eigentlich wirklich eine Wirklichkeit oder nur ein Bestreben ist. Und deswegen Ich kann Ihnen da Folgendes zu sagen. Als das Thema der Sammelanderkonten aufkam, ich bin Mitglied in der Satzungsversammlung, haben wir den Paragraphen 4 BORA geändert. Nach erheblichen und sehr eingehenden Diskussionen, denn in der Satzungsversammlung sitzen eben nur Rechtsanwälte und ich sage Ihnen, das ist kein Vergnügen, aber wir haben es hinbekommen, einen Verhaltenskatalog zu verabschieden, in dem eigentlich das, was kritisch ist nach dem Geldwäschegesetz, tatsächlich auch geregelt ist. Was wir nicht hinbekommen haben, ist, dass wir etwa von Anwälten ein anlassloses Reporting an die Kammer erwarten, dass etwa Anwälte sagen, wir haben in diesem Jahr nichts zu berichten. Es gibt so etwas Ähnliches im 31 BORA mit den Compliance Plänen der Kanzleien, wo allerdings auch noch, ich würde mal sagen, die Tradition ist bisher verbietet, dass Anwälte anlasslos ihre aufsichtsführenden Kammer mitteilen, was sie eigentlich gemacht haben. In England ist das ganz üblich. Da teilen Rechtsanwälte ihren Kammern am Ende des Jahres mit, was sie gemacht haben, und Kammern verlassen sich darauf, dass die Rechtsanwälte das richtig machen werden. Also man kann es auch anders machen als hier, wo man schon sehr zugreift, und da zucke ich auch so ein bisschen, und dann kommt so die praktische Erwägung, wie tue ich das denn? Wen schicke ich hin? Dann gebe ich dem haufenweise Kontoauszüge online, dann muss ich dem Buchungsbelege dazugeben, online vielleicht. Der braucht ein Programm, mit dem er das überprüfen kann, und dann muss er die Akten sehen, zwingend. Sonst kann er ja gar nicht sehen, ob da ein Beleg verfänglich ist oder nicht. Und das ist ein erheblicher Eingriff in die Verschwiegenheitspflicht, denn ich weiß gar nicht, was das für Folgen hätte. Und auf der Basis eines unklaren empirischen Materials, ob das wirklich nötig ist, ob da so heftig gegen verstoßen wird, gegen die Pflichten, dass wir diese anlasslose Kontrolle brauchen. Und deswegen, obwohl ich sehe, dass die Anwaltschaft sich dem nicht entziehen kann und schon gar nicht mit Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht, die Anwaltschaft muss ihren Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche leisten. Ich habe aber das schwere Gefühl, dass der 73a einfach einen Schritt zu weit geht und praktisch die Kammern vor Herausforderungen stellt, die sie einfach personell gar nicht bewältigen können. Sie müssen eine WP-Gesellschaft beauftragen, um das zu überprüfen. Es werden erhebliche Kosten und Aufwände erforderlich.
Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit für die nächste Fragerunde, da nochmal nachzuhaken. Stelle anheim. Und Professor Gasteyer hatte zwei Fragen von den Kollegen.
Ja, vielen Dank. Herr Haug hat ja darauf hingewiesen, dass vieles eine Frage der Abwägung ist. Und ich möchte darüber hinausgehen, vielleicht auch der rechtspolitischen Positionierung. Ich komme auf den rechtlichen Teil gleich zurück. Wir haben uns doch sehr dafür eingesetzt, dass die Anwaltskammern, die Aufsichtsbehörden auf dem Gebiet der Geldwäsche für die Anwaltschaft bleiben. Und wir haben das gemacht, weil wir gefunden haben, dass die einfach sachnäher sind und deswegen besser verstehen, was eigentlich geprüft wird. Deswegen finde ich es sehr bedauerlich, dass mit welch guten Argumenten auch immer die Kammervertreter jetzt, wo auf sie weitere Aufgaben zukommen werden, auch wenn die teuer sind und auch wenn sie aufwendig sein sollen, diese Aufgaben de facto von sich abwenden wollen. Und wenn ich mir überlege, ob mittelfristig die Anwaltschaft besser bedient ist, wenn sie von einer neuen zentralen Behörde überwacht wird oder wie bisher von den Rechtsanwaltskammern, denke ich, dass das Zweite nach wie vor die richtige Wahl ist. Es wurde ja schon gesagt, dass eben die Rechtsanwaltskammern die Aufsichtsbehörde sind. Dann müssen wir die Aufgabe auch wahrnehmen. Und da bin ich bei dem, was Herr Hartung gesagt hat. Die Anwaltschaft ist nun mal medial in einem Loch. Und wir gelten als diejenigen, die Geldwäscheprävention nicht wirklich ernst nehmen oder leicht nehmen. Und deswegen wäre es katastrophal, wenn dieser zweite Anlauf, um das Dilemma der Sammelanderkonten zu lösen, mit der Begründung, der scheinbaren Begründung scheitern würde, dass wir nicht willens sind, wirklich dem in Detail nachzugehen, auch wenn es Geld kostet. Das ist die rechtspolitische Positionierung. Und in der Sache, natürlich bin ich bei Ihnen, Herr Haug, ja, dass das Anwaltsgeheimnis durch zahlreiche Meldepflichten schon jetzt beeinträchtigt ist und das große Problem bei jeder weiteren Offenlegungspflicht, die eingeführt wird, ist dann auch die Frage, ob die Position des Rechtsanwalts noch rechtsstaatskonform ausgestattet ist. Insgesamt völlig bei Ihnen. Diese Frage ist aber dann unabhängig davon, ob die konkrete Meldepflicht, über die gesprochen wird, Ihrerseits rechtmäßig ist, ob sie verhältnismäßig ist. In Ihren Stellungnahmen haben Sie schon ein Maximalprogramm für die Prüfungshandlungen beschrieben. Vielleicht bin ich etwas naiv und davon ausgegangen, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eben auch bei der Geldwäscheprüfung besteht und dass er eben auch künftig bei einer Prüfungshandlung bestehen würde, wie sie hier diskutiert wird. Aber eigentlich bin ich da ganz guten Mutes. Und vielleicht muss man auch darüber nachdenken, wie man den neuen Anforderungen gerecht werden könnte und trotzdem bei jeder einzelnen Prüfungsmaßnahme überlegt, ob das überhaupt noch verhältnismäßig ist. Und dann könnte man vielleicht das auch etwas differenzierter angehen. Ich glaube eigentlich, dass Aufsichtsbehörden auch bei den Prüfungshandlungen das angemessene Maß berücksichtigen können. Und damit habe ich hoffentlich auch Ihre Frage mit beantwortet, wo ich den Konnex sehe zwischen einerseits der Aufgabe einer Aufsichtsbehörde, und zwar hier der Rechtsanwaltskammer, den Aufgaben, denn auch dem nachzugehen und der Beachtung Verhältnismäßigkeit bei der Durchführung. Vielen Dank.
Dankeschön. Und dann hat Herr von Asen Gelegenheit zur Antwort auf Frau Dr. Rottmann. Mikrofon bitte anstellen.
Ja, herzlichen Dank. Ja, ich bin hier als Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte, möchte die Frage also von daher aus erster Linie aus Sicht des Patentanwalts beantworten. War aber auch 18 Jahre Mitglied des Vorstandes der Patentanwaltskammer und werde da auch dann nochmal einen Satz dazu verlieren. Wo sind die praktischen Probleme? Die Berufsordnung der Patentanwälte, die BOPA, und die Berufsordnung der Rechtsanwälte, die BORA, sind in vielen Dingen gleichlautend. Sie sprachen den § 26 BORA an. Rechtsanwälte dürfen nicht zu unangemessenen Bedingungen beschäftigt werden. Die Entsprechung findet sich in § 22 BOPA. Ich glaube sogar wortgleich. Dürfen wir Rechtssteuerberater ausbeuten? Nein, dürfen wir auch nicht. Absatz 2 verbietet uns das dann auch. Die dürfen wir nicht unangemessen beschäftigen. Aber wir haben auch unterschiedliche berufliche Pflichten. Zum Beispiel § 18 BOPA schreibt dem Patentanwalt vor, dass er, wenn ein Mandat wechselt an einen anderen Rechts- oder Patentanwalt, übrigens früher stand da nur Patentanwälte, wir haben im Kammervorstand das aber immer schon so gelebt, dass das auch Rechtsanwälte betraf und haben das jetzt auch seit der letzten Änderung expresses verbis bei uns in der Berufsordnung aufgenommen, müssen wir die Handakte übergeben, damit der Kollege sofort in der Lage ist, das Mandat nahtlos weiterzuführen. Dazu sind wir berufsrechtlich verpflichtet. Diese Verpflichtung gibt es umgekehrt bei den Rechtsanwälten nicht. Eine weitere Verpflichtung ist bei uns, wir sind ja sehr viel im internationalen Kontext tätig, es ist völlig normal, dass ein Mandant uns bittet, Patentanmeldungen für seine Erfindungen im Ausland zu tätigen, wo wir dann eben mit entsprechenden Kollegen im Ausland kooperieren. Dort sind wir berufsrechtlich verpflichtet, nach § 24 Absatz 3 BOPA den Kollegen zu bezahlen. Wir haften dem Kollegen gegenüber für sein Honorar. Das gibt es bei den Rechtsanwälten auch nicht. Der kann dann hinterher sagen, ich habe selbst kein Geld gekriegt. Das darf ich nicht. Auch wenn mein Mandant mich nicht bezahlt, Insolvenz geht, was auch immer, noch so gute Gründe, ich muss den Kollegen bezahlen. Soll das jetzt plötzlich auf die Rechtsanwälte überschwappen oder wie ist denn da die Aufsicht? Oh, ich bin schon drüber der Zeit, tut mir leid. Ich finde, diese Aufsicht durch beide Kammern braucht es da auch nicht, weil in der Regel ja die Gesellschaft einen Rechtsanwalt, Patentanwalt beschäftigt, in der Regel die Gesellschaft den ausländischen Kollegen beauftragt, in der Regel das Mandat von einer Gesellschaft zu einem anderen Rechts- oder Patentanwalt verpflichtet und daher die Gesellschaft ja schon als Kammermitglied der berufsrechtlichen Aufsicht unterliegt. Es braucht da keine weitere Aufsicht. Jetzt habe ich eine Minute überzogen. Ich bitte um Entschuldigung.
Du hast bei anderer Gelegenheit abgezogen. Ich stelle zunächst noch mal die Frage in die Runde, ob es weitere Nachfragen gibt. Dann mag Kollege Fricke anfangen und dann Frau Hirl danach dann. Fricke soll anfangen, dann kommt aber dann erst Kollegin Hirl. Also
so. Würde ich so auch sehen.
Frau Dr. Rottmann.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wen ich das fragen soll. Also bei uns in Unterfranken gibt es einen Satz, der passt fast immer, der heißt, irgendein Tod muss man sterben. Und ich finde, wir sind in so einer Situation. Also auf der einen Seite beklagen wir, es gibt keine Empirie, aber natürlich führt die Verschwiegenheitspflicht auch ein bisschen dazu, dass es schwierig ist, empirische Daten zu sammeln. Deswegen, da bräuchte man einen konstruktiven Vorschlag. Und Am Ende müssten wir ja die BaFin und in der Folge die Banken und die Sparkassen überzeugen, dass das alles unverhältnismäßig ist und dass man sich mal entspannen soll, was die Sammelkonten angeht. Nochmal vielleicht, Herr Hartung. Also ich nehme das absolut ernst mit der Verschwiegenheit und mit der Verhältnismäßigkeit, aber ich suche nach dem anderen Weg, wie wir die Sammelanderkonten retten können und gleichzeitig maßvoll vorgehen. Fällt Ihnen noch irgendein anderer Weg ein? Also es gab einen Vorschlag von Herrn Professor Uwe, also vielleicht auch, wie wir klüger werden können über die Größe des Problems.
Susanne Hörl. Dieser Frage schließe ich mich gleich an. Ich bin auch auf der Suche nach der Lösung. Ich möchte die Frage aber stellen an den Dr. Wolf. Sie haben gesagt, auf die Sammelanderkonten können wir nicht verzichten. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch keinen Generalverdacht aussprechen. Hätten Sie eine Lösung für uns, wie man diese Geschichte regeln könnte? Und wenn ich darf, hätte ich noch eine zweite Frage, und zwar an Herrn Dr. Gasteyer. Mich hätte noch mal interessiert zum Thema Mandatsgesellschaft. Sie plädieren dafür, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese Gesellschaften für die Berufsausübungsgesellschaften und Einzelanwälte zu öffnen. Gibt es da noch weitere Anwendungsfälle, die Sie sehen, und damit einen Öffnungsbedarf für die Mandatsgesellschaften? Danke.
Kollege Fricke.
Also wir gehen alle in dieselbe Richtung. Ich stimme der Formulierung mit dem einen Tod muss man sterben durchaus zu. Es ist aber immer die Frage, ob es ein schmerzhafter Tod ist oder gut begleiteter. Ja. Dennoch will ich, Herr Professor Kilian, noch mal den Versuch dann noch mal in eine andere Richtung machen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, ich will es klar machen, die Frage, ob, da haben wir die Diskussion schon gehört, ob das die Veränderung für die Kammern ist. Da stimme ich auch zu. Aber wenn ich bei der Frage, ob dazu komme, dass ich leider durch diese komischen Wege, die ich, wie gesagt, ablehne, dazu verpflichtet bin, dann muss ich immer noch bei der Frage, wie fragen, gibt es da irgendwas, was besser wäre. Deswegen, Herr Professor Kilian, irgendetwas, wie wir Verdachtsgrade reinbringen können. Ich habe bewusst eben diesen einfachen Vorschlag gemacht mit all seinen Problemen, die natürlich da sind, wenn du nur einfach einen Kontoauszug siehst. Wobei, da will ich schon darauf hinweisen, aus Kontoauszügen kann ich schon manchmal Dinge sehen, was daherkommt. Ich kann aus der Wiederholung etwas sehen. Daraus könnten schon Verdachtsgrade. Aber gibt es irgendetwas, wie ich aus dem Verdachtsunabhängigen wirklich in Richtung Kammern, wenn sich dann ihr Bild verändern würde, in Richtung einer, ich sage das jetzt mal bewusst, da musste die Kammer schon mal genauer hingucken, Situation komme, auch im Verhältnis der Anwälte zu ihren Kammern, aber auch der Anwälte zu ihren Mandanten, wenn sie in die Kammer gehen. Ist da irgendetwas an der Stelle noch denkbar? An Herrn Uwe habe ich noch mal eine Frage. Sie haben das so schön mit dieser partizipativen Abstinenz gesagt. Ich sehe das ja auch, was aber auch schlichtweg was damit zu tun hat, dass die Frage bei der Mehrheit der Anwälte ist, ob sie überhaupt die Zeit für diese Partizipation noch haben, die früher der Anwalt in einer kleineren Kanzlei mit einem gewissen auch Gebühren-Overhead dann vielleicht anders sehen konnte. Aber ich sehe heute ja das Problem bei meinen Kollegen, ich bin bei uns in Krefeld, da gibt es keine großen Unternehmen. Da haben Sie Leute, die haben kleine Mandate, die müssen an der Stelle gucken, wie sie es hinkriegen. Die werden nie die Partizipation an der Stelle in der Kammer hinkriegen, weil sie in dem Moment sofort wissen, das bedeutet für mich, dreiviertel Stunde nach Düsseldorf, wenn ich Glück habe, dann da sitzen und wieder zurück und sagen dann, ich bin auch noch vielleicht irgendwann Familienvater und so weiter. Ist denn es dann so, dass wir bei dieser Frage der partizipativen Abstinenz möglicherweise auch, wenn wir solche Regelungen machen, anderes finden müssen, um die Kammern hier zu stärken? Da würde ich gerne noch etwas zu hören, weil ich sehe das andere auch. Ich würde das auch lieber so sehen, dass ich den Anwalt hätte, der das macht. Ich überlege mir das als Anwalt auch immer wieder, mache aber bewusst nichts bei der Kammer, weil als Abgeordneter stehst du dann wieder an der anderen Stelle in der Kritik und außerdem weißt du genau, dass du dann die ganze Zeit alles verteidigen musst.
Frau Dr. Rottmann hatte erst eine Frage gestellt, darf deshalb ausnahmsweise noch eine weitere stellen.
Das ist sehr nett, ist mir nämlich auch gerade aufgefallen, dass ich meine zweite Frage vergessen habe. Die richtet sich auch an Herrn Hartung. Und ich würde noch mal kurz den Scheinwerfer auf das Thema richten. Da haben wir nicht so viel drüber geredet. Diese Gleichstellung ausländischer Berufsträger mit deutschen Berufsträgern. Warum ist es nötig? Und ist die Lösung, die ich Ihrem Vortrag entnommen habe, ist die für die Kammern handhabbar? Also kommen die damit klar oder müssen wir auch wieder so viel prüfen, dass man sagt, haut irgendwie auch nicht hin?
Gut, und Kollege Karach mit Toglu.
Ja, meine Frage geht an Professor Dr. Jens Bormann. Und zwar beide Fragen zunächst einmal zur virtuellen Kammerversammlung. Während der Corona-Pandemie, da hatten wir die Möglichkeit, diese Kammerversammlungen in virtueller und auch hybrider Form abzuhalten. Können Sie uns da Ihre Erfahrungen damit schildern und inwieweit erleichtern diese virtuellen und hybriden Kammerversammlungen die Arbeit der Notarkammern? Und wie bewerten Sie den nun vorliegenden Gesetzesentwurf hinsichtlich der Durchführung der virtuellen und hybriden Versammlung? Die zweite Frage ist, durch den § 71a Absatz 2 Satz 3 wird ja regionalen Kammern erlaubt, durch ihre Satzung zu regeln, dass bestimmte Sachverhalte nicht Gegenstand eines Beschlusses in einer hybriden bzw. virtuellen Versammlung sein können. Inwiefern werden die Kammern von dieser Regelung Gebrauch machen? Also in welchem Bereich wäre das relevant?
Weitere Fragen liegen jetzt hier nicht vor. Deshalb hat Professor Bormann auch gleich die Gelegenheit zur Antwort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter Karamitoulou. Unsere Erfahrungen sind da während der Covid-19-Pandemie waren positiv. Jetzt muss man sagen, bei den Notarkammern, das ist jetzt nicht, in der Regel nicht so super spannend auf regionaler Ebene. Da trifft man sich halt einmal im Jahr, man kennt sich sowieso, sodass das relativ konsensual und meistens auch mit Abstimmungsergebnissen im Bereich weit über 90%, häufig von 100% abgeht. Es hat aber die Dinge erleichtert, ja, gerade auch bei kleinen Kammern. Es gab einige Hybrid-Veranstaltungen, wo eben ein paar Leute da waren hinter diesen berühmten Glaswänden, Sie kennen das alle noch, und mit Masken und einige eben dann, die vielleicht auch gesundheitlich da etwas angeschlagener waren, die konnten sich dann zuschalten. Also insoweit eine gute Sache, hat sich erleichtert und wird künftig, glaube ich, eher so Richtung Standard gehen, denn was Sie schon angesprochen haben vorhin, wir haben das Problem, gerade dann, wenn man das Gefühl hat, als Berufsträger, es läuft eigentlich alles glatt und die Kammer macht eine ordentliche Arbeit, dann geht man gar nicht hin. Ja, vor allen Dingen samstags morgens ist das also durchaus eine gewisse Schwelle. Geht man vielleicht lieber auf den Tennisplatz oder ins Büro oder zum Einkaufen oder mit seinen Kindern am Spielplatz oder was auch immer oder zum Fußballspiel. Und da ist es natürlich schön, wenn ich mich dann zuschalten kann. Ja, also ich glaube, es ist einfach zeitgemäß und insofern die richtige Entscheidung. Was jetzt die Frage ist, welche Materien nicht zum Gegenstand virtueller Beschlussfassungen gemacht werden können, das wird man sehen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Tagesordnungen gestaltet werden, wie weit man da ins Detail geht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn man jetzt sehr schwerwiegende Beitragserhöhungen zum Beispiel hat, ja, dass das ein Thema wäre, wo man vielleicht sagt, sowas muss in Präsenz abgehandelt werden oder auch Sonderbeiträge, die wir ja gerade bei uns häufig im Bereich der Digitalisierung erheben, wo dann die regionalen Notarkammern manchmal Sonderbeiträge erheben, die in der Höhe des Regelbeitrags sind, ja, oder sogar darüber, und die dann an die Bundes- und Tagkammer abgeführt werden, damit wir wieder neue Digitalprojekte in Angriff nehmen können. Und das kann dann schon mal zu einer Verdopplung des Beitrags führen in einem Jahr. Und da ist vielleicht nicht schlecht, wenn man das dann auch durchaus in einer Präsenzdiskussion nochmal diskutiert. Also insofern haben wir die nötige Flexibilität und wie gesagt, da ist das Gesetz wirklich gut gelungen. Ja, also muss man auch mal positiv was sagen. Und also gute Arbeit der Bundesregierung. Und ich glaube, Sie können dem unbedenklich zustimmen.
So, dann gehen wir weiter zu Professor Gasteyer und der Frage von Frau Hirl.
Vielen Dank, Frau Hirl. Sie haben zu Recht gesagt, dass ich dafür plädiere, dass es Mandatsgesellschaften, wenn man die überhaupt braucht, für alle zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften, die Einzelanwälte, aber auch damit die in Deutschland zugelassenen Auswahlsgesellschaften und die in der professionellen gibt. Und ich sehe das auch noch weiter. Und warum? Es gibt Öffnungsbedarf, denn Staat und Anwaltschaft haben ja beide ein Interesse an wirtschaftlich gesunden Kanzleien. Und auch, dass die jüngeren Anwälte und diejenigen, die den eintretenden Beruf überlegen, für sich Lücken, Chancen sehen. Deswegen denke ich, dass man denjenigen, die wirklich kreativ neue Beratungsfelder erschließen wollen, keine Steine in den Weg legen soll. Es sei denn, es besteht eine konkrete Gefahr für die Rechtspflege. Und die sehe ich nicht. Denn es geht ja darum, dass man sich gemeinsam um ein Mandat bewirbt, wenn man mit einem bisher nicht sozietätsfähigen Beruf eine Bietergemeinschaft eingeht, da muss ja die Anwaltsseite nach geltendem Recht schon dafür sorgen, dass keine Berufsrechtsverstöße erfolgen. Die können das auch viel eher beurteilen. Man sollte es ihnen zutrauen und Sanktionen können hier auch gegen nur die Anwälte ausgesprochen werden. Die müssen sich dann eben von dem ungeeigneten Partner trennen. Punkt. Ja, also wo ist das Problem und der Bedarf?
Ja, dann hat Herr Hartung noch mal Gelegenheit zur Antwort auf Frau Dr. Rottmann. Zwei Fragen.
Okay, vielen Dank. Frau Rottmann, Ihre Frage, ob man eine Idee hat. Ich will vielleicht mal zwei Extreme sagen. Das eine ist, wir lassen es alles so, wie es jetzt ist und warten mal ab, wie sich das entwickelt mit dem neu geschaffenen vier Bohrer und gucken mal, ob es Fälle gibt, die bei den Kammern aufschlagen. Es gibt ja gelegentlich Fälle, das sind dann auch immer Fälle, in denen es an die Zulassung geht. Und schau mal, ob es das Problem ist. Auf der anderen Seite die französische Lösung. Wir nehmen den Rechtsanwälten überhaupt das Fremdgeldthema weg und geben es der staatlichen Aufsicht. Das wird alles digitalisiert. Der komplette Geldverkehr, Fremdgeldverkehr wird einer zentralen Behörde übereignet. Egal wer, und die überprüfen auch digital, ob es irgendwo zu Unstimmigkeiten kommt. Und die Anwaltschaft ist raus. Das würde ich sagen, ist der andere extreme Weg. Man muss nicht lange nachdenken, um zu sagen, dieser französische Weg ist wahrscheinlich in Deutschland nicht gut verkäuflich. Und auf der anderen Seite zu sagen, ach komm, lass doch mal alles so sein, wie es ist, das reicht, glaube ich, nicht. Was ist die Idee? Ich meine, man muss an den 73a noch mal ran und muss ihn verfassungsrechtlich sattelfest machen. Zweitens meine ich, sollte für Anwälte eine Berichtspflicht eingeführt werden. Anwälte unterliegen der Pflicht, die Wahrheit zu sagen, auch gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde. Und was spricht eigentlich dagegen, davon Gebrauch zu machen und zu sagen, ich berichte einmal im Jahr, was ich zu tun habe. Und das Dritte ist, eine Hinweispflicht, eine Belehrungspflicht von Anwälten an ihre Mandanten, dass Gelder, die gezahlt werden und der Geldverkehr auch möglicherweise durch eine Rechtsanwaltskammer überprüft werden kann. Mandanten haben dann die Möglichkeit, ob sie diesen Zahlungsweg nutzen wollen oder ob sie den nicht nutzen wollen. Also mein Appell wäre hier, weder das eine Extrem noch das andere zu nehmen, sondern zu versuchen, einen verfassungsrechtlichen Weg zu finden auf der Basis des jetzigen 73a. Das ist die Antwort auf die eine Frage. Die zweite ist Gleichstellung 207a. Man muss wahrscheinlich sagen, dass der Gesetzgeber oder vielleicht das Ministerium ohnehin schon auf dem Weg ist, die erlaubten Berufe in der ausländischen Berufsausübungsgesellschaft gleichzustellen mit denen, die in der deutschen Berufsausübungsgesellschaft zulässig sind. Ihre Frage, ob da nicht eine Kontrollnotwendigkeit auf die Kammern zukommt, darauf würde ich sagen, die müssen nichts anderes machen als das, was sie heute bereits machen müssen. Denn auch bei einer deutschen Berufsausübungsgesellschaft muss ja in dem ganzen Berufsprogramm des 59c geprüft werden, ob das eigentlich verträglich ist. Und das würde man jetzt auf ausländische Gesellschaften übertragen. Das wäre kein Aliud. Ich räume ein, dass es möglicherweise mehr Fälle gibt, die überprüft werden müssen. Allerdings, die großen Kammern, die sich zurzeit mit den Zulassungsanträgen der ausländischen Kammern befassen, wo die ganzen Verfahren hängen, die können sich jetzt, die haben genauso viel zu tun. Also da braucht man eine Lösung. Und ich will noch mal daran erinnern, dass die englischen und amerikanischen Gesellschaften einen gesetzlichen jedenfalls materiell gesetzlichen Anspruch auf Inländerbehandlung haben. Einmal aus dem Freundschaftsabkommen aus den 50er Jahren, die US-Gesellschaften und die englischen Gesellschaften aus dem Brexit-TCA. Das kann man nicht einfach so ignorieren. Und deswegen würde man sagen, diesen vielleicht mengenmäßig etwas höheren Kontrollaufwand kann man gut in Kauf nehmen. Aber in der Sache selbst ändert sich nichts an dem, was Herr Löwe und seine Kolleginnen und Kollegen prüfen müssen.
Vielen Dank, Herr Hartung. Dann hat Professor Kilian noch das Wort zur Antwort auf Herrn Fricke.
Ja, vielen Dank. So nach meiner Wahrnehmung gehen jetzt bei dem Thema Sammelanderkonten so ein paar Dinge ein bisschen, glaube ich, durcheinander, auch in der Diskussion. Wir hatten das Problem ja ursprünglich, das ist aufgekommen ja im Zusammenhang mit dem Problem der Geldwäsche und Sorgen der BaFin halt, die da bestanden. Daraufhin ist ja der Paragraph 4 BORA reformiert worden. Wenn man mit der Finanzwirtschaft spricht, ist das aus deren Sicht auch jetzt zufriedenstellend geregelt beim Thema Geldwäsche. Und es bestehen da keine Gründe, aktuell jedenfalls wohl, deshalb Sammelanderkonten zu kündigen, was die Geldwäscheproblematik betrifft. Dieses OECD-Monitum, das bezieht sich ja auf das Problem der grenzüberschreitenden Steuergestaltung, der Steuerhinterziehung. Und da bestehen ja Meldepflichten gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern, die aufgrund der bisherigen Privilegierung von Sammelanderkonten von Anwälten ja nicht notwendig sind für die Bankwirtschaft. Und dadurch, dass jetzt diese Privilegierung wegfällt, werden da ja, momentan gibt es da eine Art Stillhalteabkommen, werden ja diese Meldepflichten ausgelöst, was Anlass sein könnte für die Banken jetzt, diese Konten zu kündigen. Wenn man mit denen spricht, lassen die das ja auch erkennen, dass das dann wirtschaftlich jedenfalls bei den allermeisten Kanzleien für die nicht mehr sinnvoll ist, diese Konten zu unterhalten. Das heißt, soweit wir jetzt auf die Problematik dieser Meldepflichten schauen und überlegen, was gibt es da jetzt für Alternativen, ist ja dann die eine Frage, wer kommt gegebenenfalls, wenn diese Privilegierung nicht mehr herstellbar ist, wer kommt diesen Meldepflichten nach? Da könnte man sich ja auch irgendwas überlegen, müssten ja nicht zwingend vielleicht die Banken sein. Wenn der Preis wäre jetzt eine Einschränkung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses über die Einführung von 73a, keine Ahnung, vielleicht lässt sich das auch aus der Kammerlandschaft heraus bewerkstelligen. Dann wären den Banken ja die Gründe genommen, die Konten zu kündigen. Das andere könnte man natürlich auch über eine Zentralisierung nachdenken, wenn man dieses Beispiel aus Frankreich nimmt. CAPA, das ist ja nichts, das hat nichts mit Geldwäsche zu tun. CAPA hat nichts zu tun mit Steuerhinterziehung. Diese CAPA gibt es seit 125 Jahren in Frankreich. Schon viel länger als diese ganzen modernen Probleme, die wir mit Geldflüssen haben. Die hat historische Gründe, hat, wie gesagt, eine lange Tradition, generiert übrigens auch Einkommen für die Anwaltschaft, weil damit den Geldern ja auch Zinsen erwirtschaftet werden können. Banken zahlen ja für Sammelanderkonten keine Zinsen, aus guten Gründen. Und das wäre sicherlich auch eine Überlegung. Die sitzt in Paris, sitzt die halt angegliedert an die Anwaltskammer halt auch als zentrale Einheit. Das ist also in dem Sinne keine staatliche Behörde. Das wären jetzt denkbare Alternativen, wenn man diese beiden Extrempositionen vermeiden möchte, die jetzt in der Diskussion stehen. Nur vielleicht noch als Hinweis, wenn man mit der Finanzwirtschaft spricht, wäre ja vielleicht gut gewesen, wenn da jemand da gewesen wäre heute. Die lassen schon erkennen, dass die, wenn nichts passiert, schon wohl die Sammelanderkonten in Gefahr sehen, halt als Finanzprodukt.
Vielen Dank. Dann kann Professor Uwe noch auf Kollegen Fricke antworten.
Vielen Dank. Wir haben heute viel über Aufgaben, mögliche neue Aufgaben der funktionalen Selbstverwaltungskörperschaften gesprochen. Das ist verfassungsrechtlich alles andere als trivial. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Gestern wurden die Ergebnisse der Vorstandswahlen der Rechtsanwaltskammer München verkündet. Die Münchner sind mit 23.940 Mitgliedern die größte der Regionalkammern. Zur Erinnerung, der Gesetzgeber von 1959 ging mit dem früheren Paragraphen 61 Brau von einer Richtgröße von 500 Kammermitgliedern aus. Und das ist erst 2021 etwas verschämt aus dem Gesetz ersatzlos gestrichen worden. 7,4% der Kammermitglieder haben sich an dieser Wahl beteiligt. Das ist über dem Bundesdurchschnitt. Die erfolgreichste Kandidatin hat 4,77% aller Kammermitglieder an Stimmen auf sich vereinigen können. Man konnte es schaffen in den Vorstand mit 1,97%. 472 von 23.940 Stimmberechtigten haben diesen Kandidaten zum Erfolg verholfen. Meine Damen und Herren, ein solches Ergebnis vermittelt keine demokratische Legitimation mehr. Und noch dünner wird es nach oben, wenn die Kammern der Kammern, in unserem Fall die Bundesrechtsanwaltskammer, ihre Legitimation ja nur aus der demokratischen Legitimation ihrer Mitgliedskammern ableiten kann. Ich spreche hier als jemand, der 8 Jahre Kammerfunktionär war. Das ist gefährlich. Das Bundesverfassungsgericht sieht die funktionale Selbstverwaltung als Ausnahme von der unmittelbaren Staatsverwaltung. Sie bedarf der Legitimation. Die muss gesichert werden. Perspektivisch werden wir an einer Restrukturierung des Kammerwesens nicht vorbeikommen. Wir müssen die Zahl der Kammern reduzieren. Wir müssen sie homogenisieren, größenmäßig. Wir müssen die Geschäftsführung als Hauptamt institutionalisieren. Herr Löwe, sehen Sie mir nach, sie gibt es in der Brau gar nicht. Das ist ein Unding. Ja. Wir müssen Amtszeitbegrenzung für das Ehrenamt einführen und vieles mehr, um die funktionale Selbstverwaltung zu retten.
Vielen Dank. Gut, und dann ist der Letzte in der Runde, Professor Wolf. Eine Frage von Frau Hehl.
Vielen Dank, Frau Hehl, für die Frage. Die Alternativen sind bereits angesprochen. Was ich primär als Kritikpunkt sehe, ist, dass dieser Änderungsantrag, der so, ich glaube, Sie sprechen da immer von Omnibusgesetz, in ein Gesetz hineingeflochten werden soll, das eigentlich einen anderen Schwerpunkt hat, liegt keine vernünftige empirische Datensammlung zugrunde. Wie viel Verstöße der Anwälte findet denn gegen den neu geschaffenen Paragraph 4 Absatz 1 Satz 4 BORA statt? Gibt es Underkonten, die geldwäscherelevant sind? Wie viele Geldwäscheverstöße aus Sicht der Anwaltschaft gibt es überhaupt? Das sind meines Erachtens wichtige Daten, um auch dem verfassungsrechtlichen Gebot des Verhältnismäßigkeits zu genügen. Denn das Bundesverfassungsgericht, und ich kann mich an der Stelle nur wiederholen, hat ausdrücklich selbst bei einem Verdacht gegen einen Anwalt gesagt, eine Durchsuchung der Kanzleiräume und die Durchsuchung der Konten, der anderen Konten ist ja im Grunde eine virtuelle Durchsuchung der Kanzleiräume, darf nur stattfinden, wenn zureichend plausible Gründe für die Durchsuchung gewährleistet sind und das anwaltliche Verschwiegenheitssystem dem im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen werden kann. Die Alternative wäre, und das ist jetzt hier auch schon mehrfach angesprochen worden, das französische CAPA-System, was keine staatliche Behörde ist, sondern bei Kammern angesiedelt ist. Ich habe von dem, was Herr Uwe gesagt hat, nur frage ich, ob das durchsetzbar ist, durchaus Sympathie. Je größer die anwaltlichen Einheiten werden mit internationalen Sozietäten, desto mehr muss man, was die Kammeraufsicht anbetrifft, leistungsfähige Einheiten dem entgegensetzen. Aber das Thema sollte man sich grundlegend vornehmen, wo eben Aufsicht über die Rechtsanwälte, über die Größe der Kammern und über solche Systeme wie das CAPA nachgedacht wird und nicht mit einem Änderungsantrag an einem Punkt reparaturmäßig in das Gesetz eingefügt wird.
Soweit vielen Dank. Mir liegen jetzt keine weiteren Fragen mehr vor für eine dritte Runde. Von daher sind wir ein bisschen vor der Zeit auch fertig. Aber ich denke, wir haben hier alle einen sehr sachlichen und offenen Austausch erleben können, in dem sich wirklich die aktuellen Fragen noch mal sehr anhand der grundsätzlichen Bedingungen des Kammerwesens und der Selbstverwaltung hier haben spiegeln lassen. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank auch für die offenen Antworten auf offene Fragen, die es auch nicht immer gibt in Sachverständigenanhörungen. Und ich glaube, dass das auch alles noch mal in die Beratungen einfließen wird. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung und kommen Sie gut nach Hause.